Hallo, mein Name ist Philipp und viel Spaß bei Ask Your Bartender.
Willkommen bei Ask Your Bartender.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist wieder Ask Your Bartender Zeit. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und gegenüber mir sitzt wieder der charmante, gut aussehende, liebe Michael. Hallo, Michi.
Moin, Andi. Diese Blumen, die immer von dir zu mir rübergeworfen werden, ich kann die ja fast gar nicht mehr ertragen. Aber vielen lieben Dank für die charmante Anmoderation. Auch an euch draußen, ihr lieben ZuhörerInnen, ein kräftiges Hallo in die Runde und wir hoffen, es geht euch gut. Andi, gut gehen. Also erstmal muss ich sagen, das neue Mikrofon ist gut bei dir angekommen, wie ich höre. Du klingst ja wie eine Engelsstimme auf ein, zwei Tequila.
Ja. Du weißt, ich liebe Tequila, aber auch wir müssen uns immer wieder verbessern, dass wir immer besseren Sound haben für unsere Zuhörer, oder?
Ja, das kriegen wir hin. Also wir sind ja lernfähig. Du siehst auch besser aus, lieber Andi, heute. Schön ausgeschlafen, wie ich sehe. Wie geht's dir sonst so? Was hast du die letzten Tage so getrieben?
Ach, wie du weißt, wir waren auf der BCB in Berlin. War sehr schön, war wieder mal schön, den Barmesse zu haben und wieder ein paar Kollegen zu treffen.
Also hast du Spaß gehabt. Ja, war schön, dass wir uns an dem einen Abend in der Bar getroffen haben.
Genau.
Ja, das ist sehr gut, sehr gut. Ja, wir hoffen, ihr hattet auch eine gute Zeit in Berlin und habt viele Eindrücke mitgenommen. Und ja, Eindrücke, darum geht es ja immer auch bei uns, bei Was passiert in der Barwelt? Eure Eindrücke uns und unseren Zuhörern mitzuteilen.
Was passiert in der Barwelt?
Da haben wir heute einen spannenden Einblick von dem anderen Ende der Welt bekommen, von meinem lieben Andreas Basch. Der ist jetzt im W-Hotel in Bangkok.
Ja, das freut mich sehr, weil ich habe mal mit Andreas Basch zusammengearbeitet. Lang ist her, aber das freut mich umso mehr.
Naja, auch nichts für Andi, wenn du ehrlich bist. Nee, okay, dann würde ich sagen, hören wir uns das mal an und dann hören wir uns gleich wieder, wo wir unseren lieben Gast heute ankündigen. Geht ein bisschen länger, bis gleich. Tschüss, ihr Lieben.
Hallo Andi, Michi und liebe Zuhörer. Viele liebe Grüße aus Bangkok, aus Thailand, von der anderen Seite der Welt. Ich heiße Andi, ich komme aus der Schweiz und genauer gesagt aus Zermatt. Und ja, früher habe ich auch ein bisschen mitgemixt in der Schweizer Barszene. Ich hatte die Ehre mit Andi Walsch und Simon Schmidlin im Schweizerhof in Bern hinter der Bar zu mixen. Bin aber dann nach dieser Zeit nach Asien sozusagen ausgewandert. In Thailand habe ich dann verschiedene Barprojekte für Hotels geleitet und arbeite mittlerweile für das W Hotel in Bangkok. Das W Hotel in Bangkok ist ein Luxus, 5-Sterne-Luxushotel. Lifestyle-Brand, sehr trendiges Hotel. Wir haben 402 Zimmer. Wir haben drei Bars, zwei Restaurants und Banketträumlichkeiten für circa 1500 bis 2000 Gäste. Um euch ein bisschen einen Einblick in die Barszene in Thailand zu geben. Die Barszene in Thailand ist eine sehr junge Szene. So, das Ganze hat sich mehr oder weniger entwickelt in den letzten 5 bis 6 Jahren. Wobei, die Jungs sind sehr aktiv. Das ist eine sehr gute Community. Man kennt sich untereinander. Und ja, mittlerweile gibt es wirklich tolle Bars, auch in Thailand, nicht nur in Bangkok. Und ja, die können auf jeden Fall mithalten mit manchen von den Top-Bars in London und Singapur. Die ganze Covid-Situation für uns war natürlich auch sehr, sehr schwierig. Wir hatten verschiedene Lockdowns, wie überall auf der Welt. Der Tourismus ist sozusagen komplett eingebrochen für uns. Das ist ein sehr wichtiger Anteil für die Ökonomie in Thailand und der ist komplett zusammengebrochen und es war auch wirklich schwierig, weil die Regierung hat auch wirklich sehr strenge Maßnahmen getroffen, was der Alkoholkonsum und auch Alkoholausschank anbelangt. Also die Bars waren mehr oder weniger geschlossen für sehr, sehr lange Zeit. Mittlerweile sieht es besser aus. Das Ganze hat sich ein bisschen Kunden das positiv entwickelt. Wir hoffen jetzt, dass bis Ende des Jahres und dann spätestens in 2022 der Tourismus langsam zurückkehrt und Normalität auch in Thailand wieder einkehrt sozusagen. Während der ganzen Covid-Zeit und den ganzen Lockdowns hatte ich eine Chance, mit meinem Team an verschiedenen Projekten zu arbeiten. Eines der Projekte ist ein Barprojekt, wo ich euch ein bisschen mehr davon erzählen möchte. So, das Barprojekt, es handelt sich um eine High-End-Cocktailbar. Das Spezielle an dieser Cocktailbar ist sozusagen die Location, wo die Cocktailbar sich befindet. Es ist ein spezielles Gebäude neben unserem Hotel. Es ist ein 130 Jahre altes Kolonialgebäude, also sehr speziell für eine Großstadt wie Bangkok, mitten in der Stadt so ein Gebäude zu haben, ist wirklich sehr, sehr speziell. Unser Besitzer hat sehr viel Geld investiert, um das Ganze zu renovieren, aber in dem Originalzustand sozusagen. Und wir sind das Gebäude jetzt am Managen sozusagen als Entertainment House. So, wir haben ein Restaurant drin, wir haben einen sehr schönen Innengarten mit Terrasse und wir haben den Barbereich. Und für den Barbereich haben wir in den letzten paar Monaten wirklich einiges auch investiert. Wir haben eine neue, komplette neue Barstation eingebaut, wir haben neue Gläser gekauft, Menüs gemacht, Konzept geschrieben, und das Konzept basiert sich sozusagen auf der Geschichte des Hauses. Wie gesagt, das Haus ist 130 Jahre alt. Ihr könnt auch gerne einmal in Google über das Haus ein bisschen noch mehr rausfinden. Also, das nennt sich The House on Saturn. Wenn ihr eingebt The House on Saturn Bangkok, werdet ihr einige Bilder sehen und werdet ihr auch ein bisschen mehr verstehen, was ich damit meine. Wie gesagt, 130 Jahre alt, sehr viel Geschichte. Es war auch einmal früher sozusagen zum Beispiel das die russische Botschaft in Bangkok. So, es hat einige verschiedene Etappen durchgemacht und unser Menü ist auch darauf aufgebaut sozusagen mit den Cocktails. Außerdem haben wir einen Cocktail-Trolley designt. Da die Bar eher kleiner ist mit ca. 40 Sitzplätzen, werden wir also auch Cocktails vor den Gästen sozusagen anbieten, und wir haben einen speziellen Trolley dafür designed sozusagen. Das Spezielle, was wir jetzt haben, ist, wir suchen einen Manager. Also ich bin auf der Suche nach einer Person, die diese Bar leitet und die dieses Projekt mit mir sozusagen live schaltet. Ich denke mal, die Person, die wir suchen, muss jemand sein, der auf jeden Fall Erfahrung hat mit High-End-Cocktailbars. Wir brauchen jemanden, der fließend in Englisch ist, schreiben und auch sprechen auf jeden Fall. Das ist die Sprache, mit der wir mit unseren Gästen reden. Es sollte jemand sein, der auch sicherlich offen ist. Ich muss sagen, den Schritt zu machen, von Europa nach Asien zu ziehen, ist sicher nicht für jedermann. Also es ist eine andere Kultur. Bangkok ist eine super schöne Stadt. Es hat einiges zu bieten, aber es ist auch sehr eine hektische Stadt. Also ist auch nicht für jeden. Aber wie gesagt, also eine Top-Erfahrung. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder tun, nach Thailand zu ziehen. Ich bin sehr, sehr happy in Asien. Und ich denke, dieses Projekt ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Tolles, das für 2022 geplant ist. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das wäre vielleicht etwas für euch, oder vielleicht kennt ihr jemanden, der interessiert an so etwas wäre, bitte schreibt mir. Ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook. Ihr könnt mich unter dem Namen Andreas Barsch finden. Ich denke auch, in den Comments werde ich noch ein paar Bilder posten von dem ganzen Projekt und auch, wo ihr euch bewerben könnt sozusagen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Und falls ihr irgendwann, wenn das ganze Covid mal vorüber ist, nach Bangkok kommt, bitte kommt mich besuchen. Ich freue mich immer über Gäste aus der Schweiz und ja, ich wünsche euch allen alles Gute und vielen herzlichen Dank. Bis bald.
So, vielen Dank, lieber Andreas, für diesen Einblick und ganz, ganz liebe Grüße nach Bangkok. So, jetzt nicht ganz so weit weg, Andi, sind wir jetzt gleich bei unserem lieben Gast. Andi, deine Heimat, dein Moment, unser Gast, erzähl doch mal.
Ja, es ist ja mal schwierig. Österreich ist ja ein bisschen langgezogen und viele sagen, mein Part von Österreich gehört ja nicht zu Österreich. Weil alles, was von getrennt wird durch einen Berg, soll man nicht trennen durch einen Tunnel oder so irgendwie heißt das Sprichwort. Aber im Endeffekt gehört es immer noch zu Österreich und wir sind heute in Wien. Ich weiß, ich sehe schon, du hast sehr, was labert der da? Aber
ich habe mir eben gedacht, es ist schon gut, dass du meistens weniger redest.
Aber wir sind heute in Wien.
Ja genau, wir waren in wunderschönen Wien, war ja schon eine Weile her, wir waren im ersten Bezirk.
Wir sind in der Josef-Bar.
Richtig, beim lieben Philipp Ernst waren wir zu Gast. Genau. War ein sehr spannendes Gespräch. War ja ganz, ganz frisch auch wieder aus Berlin nach Hause gekommen mit spannenden Neuigkeiten. Super. Ihr Lieben, dann hören wir uns gleich wieder, wenn wir beim Philipp an die Tür anklopfen. Bis gleich und tschüss zusammen. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch an dieser Stelle direkt zu unserer ersten Pause. Noch liebe Grüße von unserem Kollegen Christoph Baraus von der Barschule in Rostock. Er freut sich, wieder bei der nächsten Episode mit Schon gewusst dabei zu sein. So, dabei sein könnt ihr auch ganz einfach bei Was passiert in der Barwelt? Schickt uns einfach eine Sprachnachricht, wie immer in Form von WhatsApp oder SMS an die 0041 76 29 14843. Wie gewohnt ganz einfach. Hören wir euch dann in den kommenden Episoden. So, aber wie immer möchten wir jetzt an dieser Stelle zur nächsten Episode einleiten. Und da haben wir, wie schon angekündigt, den lieben Philipp Ernst von der Josef-Bar in Wien zu Gast. Zu der Folge Wiener Charme mit Essboomer-Häubchen. Viel Spaß und bis gleich. Tschüss.
So, wir sind wieder zurück aus unserer Pause. Heute habe ich mir mal keinen Kaffee nachgefüllt, lieber Michi. Heute habe ich mir einen schönen Gin Tonic nachgefüllt. Was hast du dir nachgefüllt?
Andi, du machst mich verrückt. Manchmal verstehe ich nicht. Abends trinkst du Kaffee, mittags um 20 nach 2 trinkst du Gin Tonic. Aber alles gut. Also ich habe ja auch gerade entspannt einen Kaffee bei mir stehen, weil mir es doch heute ein wenig zu früh ist. Und die letzte Folge mit dem lieben Christoph Baraus, ich in Doppelwachroller nicht zu vertragen habe, was zum Glück nur ich in der zweiten Hälfte gehört habe, aber ihr nicht so beim Zuhören, hoffe ich. Und wir stehen hier noch vor der wunderschönen Bar und warten, dass wir gleich reingelassen werden. Und zwar stehen wir vor der Josef-Bar, gell?
Ja, klingen wir mal und das fragen wir, ob uns Philipp gleich mal reinlässt.
Ah, er ist schon da, warte mal, ich sehe schon, er lässt uns gerade rein. Oh, super, ihr schließt die Tür auf, ihr seht das ja nicht, ne, der Podcast. So, grüß dich, Philipp, hi.
Hallo, grüß euch.
Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Vielen Dank. Wie geht's dir denn?
Danke, gut. Und euch?
Ja, stabile Stimmung, würde ich sagen. Ne? Andi ist fit, ich bin fit, Kaffee steht bereit. Also sind wir bereit für die nächste Zeit mit dir ein wenig uns über dich zu unterhalten, würde ich mal sagen. Andi, setz dich schon mal hin, ne? Ich komme gleich nach. Aber Philipp, wir machen das ja immer so, dass der Gast ein bisschen in die Folge reinkommt, indem er sich ganz kurz vorstellt, wie du heißt, woher du kommst, wohin du gehst, einfach ein paar kurzen Worten. Und den Rest klären wir dann in unserer Fragerunde. Bitte, Philipp.
Ja, also mein Name ist Philipp Ernst. Ich komme aus der Steiermark ursprünglich, aus dem grünen Herz Österreichs, lebe jetzt in Wien und glaube, bleib auch in Wien. Aber das kann man schwer sagen. Ich gehe mal davon aus, bis jetzt.
Wir gucken, wo wir in 10 Jahren stehen. Ja, vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick. Andi, ich würde sagen, bevor du noch länger neugierig guckst, eröffnen wir mal die Fragerunde hier an der Stelle, ne? Lieber Philipp, du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, aus dem grünen Herz Österreichs ist dein Ursprung. Aber lass uns doch mal vielleicht genauer hinschauen, woher kommt Philipp Ernst? Was gibt's da zu erzählen?
Ja, also aufgewachsen bin ich in einem ganz kleinen Dorf, das ist Ebersdorf, ist in der Nähe von Hartberg. Und das ist ein bisschen eine Thermenregion dort. Ursprünglich haben die mal nach Öl gebohrt, vor zig Jahren, also vor meiner Geburt, schätze ich mal, oder wie ich ganz klein war, war das, und haben dann statt Öl heißes Wasser gefunden, was auch nicht schlecht war, weil jetzt gibt es da Haufen Golfplätze und unzählige Thermen und Thermenhotels und einen schönen Tourismus. Also landschaftlich sicher schöner, wie wenn sie Öl gefunden hätten.
Ja, garantiert. Ja, und wirtschaftlich sicherlich auch nicht so schlecht wahrscheinlich.
Kommt wahrscheinlich aufs Gleiche.
Und wie war das so dann früher in deinen jungen Jahren, Schule natürlich, klar. Was war denn so der Plan von dir früher gewesen, bevor man jetzt weiß, dass du in der Gastronomie hängen geblieben bist?
Ich habe keinen Plan gehabt früher.
Planlos?
Ja, nicht wirklich. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Vor der Gastronomie war das die Fotografie.
Okay.
Habe dann auch eine Lehre begonnen, die ein Jahr dauert hat. Deswegen habe ich jetzt auch noch eine ganz große Liebe zur Fotografie. Mhm. Allerdings war ich dann mit, glaube ich, 15 oder 16 Jahren ganz alleine in Wien und habe dort in einem Heim gewohnt, das Kolpingheim. Das war wirklich eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben.
Okay.
Und mein Lehrherr, so wie man sagt, von meiner Fotografie-Ausbildung war auch nicht gerade der netteste Mensch der Welt. Und ich habe das dann eben mehr oder weniger wegen den Umständen und nicht wegen der Fotografie an sich hingeschmissen und bin wieder heim in die Steiermark und haben mir gedacht, nie wieder Wien, das ist die grauslichste Stadt auf der Welt.
Und jetzt doch Wien hängen geblieben sozusagen.
Ich liebe Wien mittlerweile, es ist die schönste Stadt der Welt.
Ja, feiere ich ja auch sehr. Aber wie ist das so, wenn du sagst, immer noch dein Hobby, da hat sich ja auch extrem viel verändert in der Fotografie, ne? Wenn man mal zurückschaut, früher zu heute, oder?
Total. Also wie ich gelernt habe, das war glaube ich ja 96, 95, so in dem Dreh, da haben wir noch analog fotografiert. Damals ist gerade die digitale Fotografie aufgekommen und man hat ein bisschen was gehört schon, aber im Geschäft haben wir alles noch analog gemacht. Was jetzt gut ist, weil ich weiß, was eine Blende ist, ich weiß, wie man Belichtungszeiten einsetzt und so weiter, weil früher hast du gehabt 36 Bilder auf deiner Filmrolle.
Genau.
Und ja, genau. Das war's. Und nicht, ich druck 1000 Mal ab für ein Motiv und dann nehme ich das Schönste.
Ihr kennt es vielleicht gar nicht mehr, auch früher noch irgendwie so als Kind Ausflug gemacht, dann hast du halt echt mal die Bilder, ne? Und da hast du echt überlegt, drücke ich ab oder nicht, ne? Genau. So verändern sich die Zeiten, ja, Wahnsinn, ja. Okay, dann wieder nach Hause gegangen und was war dann so der Plan B, wo du eigentlich doch jetzt sagst, ja, das war der richtige Plan, war doch am Ende die Gastronomie jetzt.
Ja, genau. Also meine Tante hat ja früher in Böller in der Steiermark ein Haubenrestaurant gehabt. Meine Oma hat ein Gasthaus gehabt in Ebersdorf, also so wirklich ein bürgerliches Gasthaus. Meine ganze Familie ist schon ein bisschen gastroaffin, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Und dann war ich mal kurz hin und her gerissen, was soll ich machen, was soll ich tun? Der Opa immer, ja, gehst in die Hotel, wirst Architekt, so, was die Opas halt so gern hätten. Und irgendwie war das dann auch nichts für mich. Und dann habe ich angefangen zum Lernen. Und das war dann so, meine Eltern haben sich gedacht, weißt du was, wir wollen unbedingt, dass er Schule geht. Ich stecke ihn jetzt mal in das schierigste, grauslichste Gasthaus, was bei uns in der Gegend gibt. Lassen dort einmal richtig durch. Und ich habe aber und wollten mich dazu wieder retour bewegen, zum Schule gehen. Ich habe aber dann mir selber eine tolle Lehrstelle gesucht im Hotel Der Steirerhof in Bad Waltersdorf. Also es ist wirklich ein nach wie vor sehr gutes 5-Sterne-Hotel, war es damals auch schon. Und habe dann nach 2-3 Monaten, weil die immer nur mit September begonnen, so wie die Schuljahre sind, tatsächlich diese Lehrstelle auch bekommen. Und bin dann von diesem Gasthaus ins Hotel und das war für mich so der Wechsel in die schöne Welt. Und ich habe mich dann vom ersten Tag mega wohl gefühlt im Steirerhof.
Also ging diese Schocktherapie mal voll in die Hose, ja, von der Oma. Ja.
Wahrscheinlich, ja.
Mal zurückblickend ist es ja nicht das Schlechteste, was da passiert ist, wo wir die nächste Zeit noch ein bisschen mehr darüber erfahren werden. Aber nach diesem Ort im Hotel Steierhof ist ja noch ein bisschen mehr passiert und da würde ich mal dem lieben Andi das Wort geben. Andi, bist du wieder da?
Ja, ich bin die ganze Zeit da, hallo. Ja,
nee, super, ich dachte, du wärst kurz weggehuscht, Entschuldigung.
Ah, tut mir leid, nein, ich bin die ganze Zeit da. Ich höre Philipp zu, wie er seine spannende Geschichte erzählt, wie alles angefangen hat. Und wie wir schon gehört haben, im Steierhof in Bad Waltersdorf hat er seine Lehre gemacht. Danach ging es noch weiter wie ins Interkontinental ins Resort oder Rosin Vanilla Bar 67 und Catering. Du hast sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Was hat dich da am meisten beeindruckt? Und wo hast du auch am meisten mitgenommen für dich selber?
Beeindruckt hat mich alles und ich habe aus jeder Station irgendwas Gutes mitgenommen. Also das Interconti Resort war deswegen gut. In meiner Lehrzeit im Steirhof, also ich habe Restaurantfachmann gelernt, wollte ich im letzten Lehrjahr schon immer nur in die Bar. Aber die Bar war eher so ein bisschen Wein und verkaufen ein paar Schnäpse. Also cocktailtechnisch, wie das halt so oft ist, in die Hotels jetzt nicht gerade ideal. Und das Intercontinental ist zwar auch ein Resort gewesen, allerdings haben die diese internationalen Standards, die überall weltweit gleich sind. Und so sind wir wenigstens in den Klassikern einmal so richtig eintaucht in eine, sage ich mal, amerikanische Cocktailkultur. Und das hat mir dann als Steirer schon richtig gut gefallen. Und ich habe dann gesehen, was alles möglich ist, wie die arbeiten. Das war sehr, sehr international, weil einfach, dass diese Interconti-Standards waren, die die halt aus den USA nach Leupersdorf gebracht haben.
Zwei Welten prallen aufeinander sozusagen.
Genau, ja. Das Lustige war ja, ich habe dort zusammengearbeitet, mit zwei Typen, die wirklich cool sind, und zwar dem Staber Bernd, das ist jetzt der Barchef im Stanglwirt.
Okay.
Und dem Mario Hofferer. Wir waren damals alle so um die 19 oder so, 19, 20, ganz, ganz jung, und haben uns von unserem damaligen Barmanager diesen American International Interconti Style ein bisschen beibringen lassen.
Aber wie war das denn so generell, wenn man jetzt mal so schaut, oder auch wir nachher ein bisschen mehr erfahren, auf was für einem Niveau du und ihr mittlerweile mixt? Wir haben es vom Daniel gehört, der ist dann so ein bisschen erstmal über die Landesgrenze hinausgereist, bis er diese Leidenschaft für die Details und die Mixologie richtig entdeckt hat. Hat das da so gereicht, in Anführungszeichen, dass du sagst dir, okay, da geht viel mehr, weil es war am Ende immer noch eine Hotelbar und man kennt die Limitierung oftmals vor Ort. War das da, wo du sagst, okay, das ist möglich und darauf baue ich alles selber auf, oder waren da auch noch verschiedene Reisen nötig oder eigenes Forschen, dass du weißt, was so alles geht, wenn du weißt,
ja,
was ich meine.
Ja, ja, das im Interconti, das war quasi nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, so der Grundstein, dass du mal weißt, worum es überhaupt geht. Das ja, ist genau. Quasi so wie beim Autofahren einmal der Führerschein, dass du mal quasi fahren darfst. Links das heißt noch lange nicht, genau, dass du Weltmeister wirst in der Formel 1.
Ja, ja. Und woher kam das dann?
Ja, auf ganz, ganz, ganz viel verschiedene Städte. Und ich habe nachher dann halt irgendwie auch einmal zum Bundesheer müssen. Ich habe mich hier ein, zwei Jahre rausgeschoben nach der Lehre. Ja. Und dann habe ich dort wirklich hin müssen. Ich habe mir zuerst gedacht, vielleicht komme ich drum rum, aber das war nicht möglich. Und war dann eben Offizierscasino und habe mich aber schon ein gewisses Gehalt gewöhnt gehabt. Ja. Und dann verdienst du auf einmal wieder nichts und habe halt am Wochenende arbeiten gehen müssen. Und so bin ich ins Rossini gerutscht und habe dort zuerst am Wochenende einfach Drinks gemixt. Das Rossini ist eher mehr so eine High-Volume-Bar, Dive-Bar in die Richtung gewesen. Man muss auch sagen, das war 99, 2000, 2001, so die Zeit. Also es ist schon 20 Jahre her. Damals hat man auch ganz, ganz andere Drinks gemixt. Also da waren die Coladas der Shit und Hurricane-Glas und alle Farben, die es gibt, von grün, gelb, blau, rot. Je bunter, desto besser und in rauen Mengen. Also da haben wir wirklich oft 400 Drinks geschickt am Abend. Ein Barkeeper alleine.
Ja, zwar nur mehr spür ich, kenne ich.
Auf dem Aufsatzmixer Kokos, Sahne, Ananas als Basis und dann je nachdem, was ich rein dann habe, Grenadin, Wodka, was ein Chichi. Rum war es die Pina Colada und dann haben wir Wodka rum und Blue Curaçao, was der Swimmingpool. Immer die gleiche Partie. Ja.
Wenn man die DNA mal verstanden hat, ist es manchmal gar nicht mal so schwierig.
Genau, ja. Andere Zeiten.
Ja, das ist so. Danach war es dann noch in der Bar 67, wie der Andi ja schon sagt, im Hotel Post. War so die letzte Adresse eigentlich vor der Selbstständigkeit, kann das sein?
Genau, ja, genau. Da war ich auch sehr lang und da hat dann die wirkliche Weiterentwicklung angefangen. Also die Interconti waren so die Classics und Basics von diesem American Bartending. Im Rossini war das High Volume Dive Bar. Hat auch was gehabt, war auch gut, weil da hat man mal richtig ackern gelernt. Und dann wollte ich mich natürlich weiterentwickeln und bin auf Saison gegangen nach Ischgl. Ja. Und von 2005 bis 2015 war ich dann 10 Jahre in dem Hotel. Und das Gute war in der Bar, ich habe dort die Möglichkeit gehabt, die Bar aufzubauen. Das heißt, ich habe einmal einen Winter gemacht, so wie es ist. Die Besitzer haben gesehen, cooler Typ, kommt gut mit den Gästen aus, guter Gastgeber, die Drinks schmecken solide Und dann haben sie mir immer mehr und mehr freie Hand lassen und ich habe jede Saison was Neues probiert.
Okay, ist schon mal spannend zu sehen, wenn man eine Bar wirklich von Anfang an aufbauen kann. Mhm. Ist immer eine mega krasse Arbeit und es tut auch echt weh, aber das Ergebnis ist halt schön. Ne? Also,
ja. 2014 waren wir in der Nähe vom Falstaffer Hotelbar des Jahres.
Genau, das hatte ich auch für den nächsten Punkt nochmal notiert gehabt. Da kommen ja einige Sachen auf uns zu. ich wollte da noch fragen, noch das Catering habe ich gesehen, ging auch recht früh los, sogar vor der Josef-Bar eigentlich. Ist das richtig, dass genau. du aktiv Catering angeboten hast? Wie kam denn das zustande?
Ja, das war so der bisschen der Einstieg in die Selbstständigkeit. Hat damit zu tun gehabt, dass man auf Saison halt 5 Monate im Winter hat und 2 Monate im Sommer. Ja. Und die 2 Monate im Sommer sind eigentlich für nichts. Man muss sagen, also wenn du in einem Ischgl bist, das ist so richtig hoch auf 1400 Meter, ist das der Ort, nicht das Skigebiet. Das Skigebiet fängt auf 2300 Meter an. Ja. Da hast du eine ganz kurze und eine wirklich nicht spektakuläre Sommersaison. Und ich habe dann 2 Sommersaisonen dort gemacht, war mehr Mountainbike wie am Shaker, was für die Fitness gut war. Ich war vorher und nachher nie mehr so fit in meinem Leben wie diese Sommer.
Ich mache irgendwas falsch. Okay.
Aber es hat mich halt nicht großartig herausgefordert und ich wollte einfach mehr machen und wollte aber die Saison nicht aufgeben, weil es mir richtig gut gefallen hat und weil ich eben, wie gesagt, diese Bar aufbauen habe können und so viel freie Hand dort gehabt habe. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte in der Selbstständigkeit was machen, was mich nicht fesselt und das ist halt das Catering. Das Catering kannst du überall betreiben, von jedem Ort. Du brauchst halt nur irgendwo eine Garage. Das hat bei mir in der Garage von meinen Eltern angefangen. Und dann habe ich die Firma gegründet 2008 und war dann aber noch immer bis 2015 auf Saison und habe parallel quasi die Selbstständigkeit aufgebaut, so Schritt für Schritt. Und das Gute war, ich habe dann auch keinen großartigen Stress gehabt, weil eine Wintersaison in Ischgl reicht eigentlich fürs Jahr.
Ja, okay.
Dass du da stressfrei im Sommer dich weiterentwickeln kannst. Und eben so habe ich dann wirklich die ersten Caterings. Das erste Catering war, ist lustig, weil jetzt ja auch ein James Bond rausgekommen ist, zu ein Quantum Trost Filmstart in Wien war mein erster Auftrag. Eine halbe Stunde, 300 Martinis zum Filmstart. Das war ein Kino in den Gasometertürmen irgendwo. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, fetter Auftrag, jetzt zahlt es sich aus, jetzt riskiere ich es. Und habe dann mir eine Unternehmensberatung genommen von der Wirtschaftskammer, hat es das gegeben, so als Startup-Paket, es war kostenlos. Und habe mir dann einen Lieferwagen gekauft und die erste mobile Bar und halt einmal den Lieferwagen habe ich geparkt beim Haus meiner Eltern und die Bar in die Garage gestellt. Und Papa hat auch vom Haus packen müssen.
Ja. Ja, es ist echt schön zu sehen, wie du dabei strahlst, wenn man manchmal so Momente vergisst, ne? Wenn man so über sowas dann redet. Kommen einmal die Erinnerungen, wie man sagt, ey, traue ich mich das jetzt, investiere ich jetzt? Das sind oftmals diese schwierigen Momente, wo man Angst hat, die falschen Entscheidungen zu treffen. Ja. Aber du sagtest schon, okay, 300 Martinis, da kann man sich vorstellen, was für ein Equipment du schon mal brauchst, schon mal Gläser. Aber was für Größenordnung war es denn noch so, wo du sagst, das war so der größte Auftrag, was du da gestemmt hast mit einem Ein-Mann-Bar-Catering oder hattest du auch ein kleines Team, die du so auf stundenweise abrufen konntest?
Genau, ja. Also bei den 300 Martinis, da habe ich dann halt Kollegen und Barkeeper und Freunde halt eingeladen.
Du machst die Olivenspieße.
Da waren wir dann schon zu dritt oder zu viert waren wir sogar. Weil wir haben nur eine halbe Stunde Zeit gehabt für die 300 Martinis. Das hat mega vorbereitet werden müssen. Das war so die halbe Stunde, bevor der Film losgeht. Und dann war das Ganze auch schon wieder vorbei.
Spannende Nummer auf jeden Fall, ja. Wie man sieht, bist du sehr ehrgeizig und willst auch vieles vorantreiben. Da habe ich mal ein Zitat gefunden, wo ein netter Herr, der Matthias Kurt Markgraf, kennst du vielleicht noch? Der hat bei dir 2015 bei der World Class in der Jury gesessen, als du die World Class Austria gewonnen hast. Weißt du, was er über dich gesagt hat?
Nein.
Nein? Dann sage ich dir das jetzt. Also, er hatte gesagt, ich bin tief beeindruckt. Die Qualität und die Leidenschaft, die hier mit dem unbedingten Willen zu gewinnen aufeinandertreffen, habe ich so noch nie erlebt. Siehst du mal, 6 Jahre später hörst du das auch mal.
Ja, cool.
Wie gesagt, das war ja nach der World Class Austria, die du gewonnen hattest, ein Eindruck von ihm. Auch weitere gab es noch. Ich habe das mal für mich rausgegriffen, weil ich das sehr schön fand. Aber auch weitere Auszeichnungen, du hast vorhin schon erwähnt, 2014 Hotelbar des Jahres in dem Hotel Post, was ihr gewonnen hattet. Dann warst du jetzt auch noch relativ frisch, 2017, 2018, innovativster Bartender. Und was ich schon vorhin im Off-Kurs ansprechen musste, was ich ziemlich geil fand, ist mit deinem Drink M&M's warst du in dem 101 New World Best Cocktails bei Guess Reagan. Das finde ich ja extrem geil. Und was jetzt auch ganz, ganz frisch jetzt dazu kam, das können wir jetzt an dieser Stelle ja mal sagen, habt ihr noch einen Bar Award gewonnen jetzt für Strategie und Zukunft. Ganz, ganz frisch. Herzlichen Glückwunsch noch dafür. Ne?
Dankeschön, danke. Haben uns auch sehr, sehr gefreut drüber.
Ja, das glaube ich. Also bestimmt ein schöner Moment in Berlin gewesen. Mhm. Und was auch noch neu kam, hast du uns vorhin mal so nebenbei erzählt, du bist in die 50 Best Discovery, seid ihr reingerutscht, ganz frisch.
Genau, ja. Sind wir auch.
Also,
haben uns auch sehr, sehr gefreut. Also heuer ist ein gutes Jahr bis jetzt.
Also wie ihr seht, noch viel spontan noch erfahren. Ist echt eine sehr, sehr stabile, erfolgreiche Nummer, was du da so betreibst. Aber für mich war so wichtig zu fragen, was macht das mit dir? Oder welche Möglichkeiten von den ersten Erfolgen, die man hatte? Heute, klar, muss man die immer noch erarbeiten. Man kriegt die nicht geschenkt. Aber man ist irgendwo auf dem Schirm der Leute. Man ist auf dem Schirm von den Zeitungen, man ist auf dem Schirm von diesen Fachmagazinen, die schon gucken, was macht denn der Philipp da in Wien? Aber was waren die ersten Erfolge? Was haben die mit dir gemacht als Mensch? Oder was haben sie dir auch für berufliche Tore eröffnet? Wie wichtig waren die für dich?
Ja, muss ich ganz kurz nachdenken. Also grundsätzlich finde ich es einmal aus dem Grund schön, weil du kriegst auf irgendeine andere Art und Weise, außer dass der Gast sagt, ein Drink war gut, eine gewisse Wertschätzung für den Beruf, der ja nach wie vor in der allgemeinen Bevölkerung als Bartender, man weiß es ja nicht, es gibt Bars und Bars, es gibt Bartender und Bartender. Und oft ist dann so, ja, und was machst du hauptberuflich?
Ja,
ja, und wenn es dann sowas gibt, denkst du, okay, es ist schon schön, dass das auch wer wahrnimmt, was du da machst, was da dahinter steckt, dass das einfach mehr ist, wie irgendein Mixgetränk vom Schankautomaten runterdrucken, wird ja auch oft als Bartender bezeichnet, sondern dass wir da ganz, ganz was anderes machen, dass das eigentlich eine ganz andere Welt ist. So nebenbei erwähnt, ich war vor kurzem in London. Und da haben wir auch eine Bartour gemacht, weil mich immer interessiert, was macht der Rest der Welt auch so.
Ja.
Und wenn du dort dann mit den Menschen redest und sagst, ja, ich habe eine Bar in Wien, sagt jeder, wow, super, gratuliere. Das hat einen Stellenwert wie bei uns ein Arzt oder ein Rechtsanwalt. Und das ist in Österreich, sage ich mal, noch nicht so, wobei in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert ist. Und diese Awards, Auszeichnungen, Wettbewerbe etc., die ja auch, sage ich mal, in den letzten 15, also vor 20 Jahren, wie ich angefangen habe mit dem Ganzen, hat es das noch nicht in dem Ausmaß gegeben.
Mhm.
Und die helfen schon auch dazu, dass die allgemeine Bevölkerung mehr Wertschätzung dem gegenüberbringt, was wir eigentlich machen. Dass die das ein bisschen mehr verstehen. Das finde ich das Schöne dran.
Bevor ich dann auf den anderen Punkt zurückgehe, wobei ich schon das Gefühl habe, also wir hatten jetzt schon einige Kollegen und Kolleginnen, aus Österreich bei uns, dass es schon eine gewisse mediale Wahrnehmung mehr gibt, als jetzt, wie es Kollegen aus der Schweiz vielleicht kennen. Mag aber auch daran liegen, weil bei uns halt oftmals mit Alkohol nicht Werbung gemacht werden darf. Ich glaube, das ist schon ein gewisses Handicap. Weil bei euch hat man schon das Gefühl, dass so irgendwie bei kurier.at oder Falstaff pusht extrem. Dann hatte ich ein Video gesehen, wo ihr von Easys eingeladen wart, mit den Siphons verschiedene Drinks zu machen. Also es gibt schon so ein bisschen, ey, wir wissen, wir haben eine coole Barkultur und pushen das auch ein bisschen, oder nehme ich das falsch wahr?
Nein, das stimmt definitiv. Aber wie gesagt, es ist entstanden in den letzten, also ich würde jetzt nicht einmal sagen 10 Jahren, aber so in dem Zeitraum. Also das hat in 2010er Jahren begonnen, schon langsam.
Ja, ja. Okay, weil generell war die Frage für mich so auch ein bisschen von dem Punkt her, es gibt so einen Begriff Startender, der kursiert die letzten Jahre immer wieder bei uns in der Branche. Und ich glaube, da ist halt die Frage, wenn man so viel Erfolg hat oder generell früh Erfolg hat, dass man da auch das irgendwie damit umgehen können muss, das ist wichtig. Was denkst du, ist der richtige Weg, sowas für sich zu nutzen, zu sagen, hier, ich habe jetzt irgendwie World Class gewonnen oder ich habe bei Falstaff eine Auszeichnung bekommen. Ist das Risiko schnell da, irgendwie sagen, hier, ich bin der Star und der Gast ist nicht mehr so wichtig, oder für was hast du das für dich genutzt?
Also, das sind zwei Fragen quasi in einem. Also, genutzt habe ich, der erste und der große Push war für mich persönlich wirklich die World Class. Da warst du erstmal wirklich auf dem Schirm. Ich habe, glaube ich, auch 2015 quasi so, die World Class hat ja eher klein angefangen, dann ist sie ganz, ganz weit gereist und jetzt merkt man, wird schon ein bisschen weniger wieder. Ich habe da, glaube ich, gerade diesen Peak, die Spitze der World Class 2015 erwischt, weil wir waren 10 Tage in Südafrika, was da drumherum alles gelaufen ist, das war Wahnsinn. Und du hast wirklich alle Bargrößen hautnah gehabt, mit denen du am Abend essen warst, von Dale DeGroff, Gus Regan, Julie Reiner, in Deutschland war Alex Gradena, Charles Schumann, also wirklich das Who is Who der Barszene. Hast du von einem Tag auf den anderen von einem Barkeeper aus Ischgl, bist du auf einmal mit denen am Tisch gesessen, hast mit denen quatschen können, hast mit denen einen Drink nehmen können und so weiter.
Ja.
Und da ist halt schon wichtig, dass man diesen Drive mitnimmt,
ja,
weil gerade auch in der Selbstständigkeit, irgendwann geht es auch um Geld und das brauchst du, sei es von der Industrie, sei es von der Bank und so weiter. Und ja, du sagst, die schwierigste Bar ist die erste Bar, weil du sagst, ich möchte eine Bar aufsperren. Hast natürlich ein bisschen Eigenkapital gespart, aber trotzdem brauchst du von irgendwem noch finanzielle Hilfen, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Und wenn du dann zur Bank gehst und sagst, ja, ich bin der Philipp, ich mache gute Cocktails, möchte eine Cocktailbar aufsperren, sagen die, cool, ja. Ich weiß nicht, ob ich da das finanziere. Wenn du sagst, aber ich habe die World Class gewonnen 2015, das ist ein internationaler Bartender-Wettbewerb und die Auszeichnung kriegst, sagen die, naja, dann versteht der ja sein Werk und die Finanzierungszusage ist schon einen Schritt näher. Und
okay,
in der Industrie das Gleiche. Die sagen dann, okay, wir investieren jetzt, weil die investieren ja quasi in dich. Natürlich promotest du auch ein bisschen die Marken, aber die investieren in dich. Sagen, ja, aber ich investiere in den Mann, der das und das schon gemacht hat und nicht, ja, in einen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und das, ja, ist, glaube ich, dieser Push, den man daraus mitnehmen sollte. Startender ist ein Ausdruck, den ich überhaupt nicht gern mag, weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst, auch in einer Bar. Du musst immer auch Gastgeber sein.
Ja.
Und da gibt es ein mega gutes Zitat, was ich zu jedem Barkeeper, der bei uns anfängt in der Bar, immer wieder nicht einmal sage, sondern tausendmal. Und bei jedem Meeting sage ich es immer wieder, wenn es anfangen, Starlöhren zu bekommen. Und der ist von Charles Schumann. Den hat er auch in seine Cocktailbücher reingeschrieben. Und das ist, das Kreieren von Cocktails ist nur ein kleiner Bestandteil unseres Metiers. Und wenn man das verstanden hat, kann man erfolgreich auch eine Bar führen. Es geht nicht darum, einmal einen geilen Drink zu machen, sondern konstant Qualität zu liefern und auch extrem wichtig, um die Gäste sich kümmern. Also der Gast ist das Allerwichtigste, um den geht es eigentlich.
Wäre eigentlich fast ein schöner Abschluss für die erste Hälfte, aber sind wir noch nicht durch, aber wäre eigentlich so ein schöner Punkt, um nichts mehr beizufügen. Ja, das sehe ich genauso. Ja, wirklich. Aber spannender Ansatz, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Klar, dass die Industrie auf einen zukommt und einen auf dem Schirm hat, das war mir klar. Also das sogar bei so einer Bankfinanzierung, das helfen kann, hätte ich nicht gedacht. Also war das de facto so, dass die damit das einschätzen konnten, was das bedeutet? Hat dir das so geholfen dann irgendwie bei einer, beim Kredit oder Unterstützung von einem Investor?
Ja, auf jeden Fall. Ganz, also Investor haben wir nicht, sondern wirklich, wie wir angefangen haben, 2017 haben wir natürlich eine Finanzierung gebraucht für den Bau der Bar. Das kostet ja alles ein paar hunderttausend Euro gleich.
Ja.
Das war schon, wir haben natürlich einen guten Businessplan abgegeben, aber nur Zahlen überzeugen halt nicht. Man muss, das sind ja auch Menschen, die dann entscheiden. Und die Menschen musst du überzeugen. Und wir haben dann einfach so eine Art Mockup gemacht, wie die Bar ausschauen könnte, Moodingbilder und natürlich so nebenbei alle Zeitungsartikel vom Falstaff, beste Bar in Ischgl gemacht, bis hin zur World Class gewonnen und rein dann. Und das hat dem schon ein bisschen diesen Mut gegeben, auch, okay, der Mann weiß, was er macht. Da können wir eher eine Finanzierungszusage geben.
Finde ich einen extrem spannenden Tipp. Kann auch wirklich für jeden Zuhörer, Zuhörerin spannend sein, zu sagen, hier, ich habe auch eine Idee, habe einen Traum. Ein schöner Ansatz auf jeden Fall, super. Du hast jetzt gerade eben das schöne Zitat vom Charles Schumann gebracht, was für deine Mitarbeiter oder für neue Mitarbeiter immer wieder fällt. Ich glaube, da gebe ich gerade dem Andi einen schönen Pass dafür.
Ich muss erst mal runterlesen, weil ich bin nicht so gut im Zitate merken. Bartending ist eine Lebenseinstellung. Mit genau dieser Expertise gehen alle unsere Mitarbeiter an ihre Berufung. So stellt ihr eure Mitarbeiter auf eurer Homepage vor und überall eigentlich gehst du mit diesem Satz für eure Mitarbeiter nach außen. Was bedeutet für dich quasi Mitarbeiter fördern, junge Talente wieder aufzubauen? Weil ich weiß, du hast auch noch zwei junge Talente, wo Workers gewonnen haben. Du hast aber nicht nur die zwei, du hast ein komplettes Team hinter dir dran, wo du eigentlich alle relativ jung sind.
Ja, das ist ein bisschen eine Philosophie sogar von uns. Also ich habe mir gedacht, wir haben ja angefangen, nur die Andrea und ich in der Bar, wir zwei. Dann ist der Andi dazugekommen, ein Bartender und ein zweiter Bartender. Und so sind wir schön langsam Schritt für Schritt gewachsen. Das heißt, ich habe nicht die Bar aufgemacht und gleich neun Leute eingestellt, sondern wir sind wirklich Schritt für Schritt gewachsen. Und am Anfang bin ich halt jeden Tag selber in der Bar gestanden und habe gemixt und haben mir gedacht, naja, Cocktails mixen kann ich eh selber.
ich brauche Leute, die mich unterstützen und die für das ganze Leben. Das heißt, ich wollte jetzt genau das, was wir vorher besprochen haben, nie so einen Starthänder einstellen, der dann sich hinter die Bar stellt und wo sich alles nur um ihn dreht, sondern ich wollte eigentlich auch nicht für mich arbeiten, sondern immer für die Marke Josef. Josef ist bei uns die Marke. Egal wer mixt, ob es der Julian ist, ob es der Dave ist, ob es der Benjamin ist, der Alex oder ich selber. Es sind immer gleichbleibend gute qualitative Drinks. Wir haben immer ein Level und das war mir immer extrem wichtig. Und ich wollte auch immer, dass der Josef-Style immer gleich bleibt und nicht je nachdem, welcher Bartender gerade da ist, dass mal so oder mal so ist, damit sich der Gast auf was einstellen kann. Ja. Und genau das ist der Grund, warum ich auch irrsinnig gern mit jungen Leuten arbeite, die quasi wie ein Rohdiamant sind, den man dann noch schleifen kann. Ja. Und das haben wir irrsinnig oft gemacht bei unseren Leuten und die sind alle mit uns gewachsen. Und deswegen brauchst du aber auch Leute, die das wollen. Und das meine ich mit Lebenseinstellung. Ich vergleiche das oft gern mit normaler Gastronomie. Nehmen wir an, du hast jetzt ein ganz normales Einkaufszentrum, Kaffeehaus und die Leute gehen dort arbeiten, weil sie am Ende des Monats ihre Miete zahlen müssen. Und wenn morgen einer kommt um die Ecke, der zahlt 50 Euro mehr im Monat, dann wechselt er zu dem. Null Bezug zum Betrieb oder zu der Materie an sich. Und dann gibt es aber Gastronomie oder auch Betriebe, wurscht, ob es jetzt Restaurants sind oder in unserem Fall eben Bars, wo es um mehr geht. Und das Bartending an sich ist für mich eine Lebenseinstellung. Das heißt, wenn ich Urlaub fahre, schaue ich in dem Hotel, haben die eine coole Hotelbar? Sonst kommt das Hotel für mich gar nicht in Frage. Wenn ich eine Stadt bereise, schaue ich einmal, was gibt es denn da für geile Bars und stelle mir schon einen Plan. Die zwei muss sehen am ersten Abend, die am nächsten Abend und so weiter. Das heißt, das Ganze dreht sich so ums ganze Leben. Wenn ich Instagram surf und da sehe ich, irgendeine neue geile Spiridose wird vorgestellt, hey, wo kann ich, wenn es mich interessiert, wo kann ich die herkriegen, wie gibt's die? Weißt du? Ja. Das ganze Leben, deswegen meine ich mit Lebenseinstellung. Das ist nicht ein Job, wo ich hingehe, 9-to-5, sondern was mich immer begleitet. Und die Jungs, die bei uns sind, die haben die gleiche oder ähnliche Einstellung. Das heißt, die leben das auch. Wenn die frei haben, dann gehen sie in Wien in die Nachbarbar. Die treffen sich mit anderen Barkeeper und tauschen sich aus und so weiter. Und das ist einfach dieser Mehrwert, den, glaube ich, wir bei uns in der Szene haben, was sage ich mal, Barkeeper, der in einer Großdiskothek Premixes vom Schankautomaten runterlässt, nicht hat.
Ja. Generell hast du ja eigentlich schon fast in diesem Zitat gesagt, was du erwartest oder generell dir wünschst, ist eine Form von Berufung. Ja, wenn ich wirklich etwas mache, was ich liebe, ist es meine Berufung und nicht nur mein Beruf. Und deswegen fand ich dieses Zitat noch besonders wichtig, weil eigentlich alles schon in diesem einen Wort drinsteckt, was man nicht besser auf den Punkt bringen kann. Aber man kennt das ja auch so ein bisschen aus der Küchenwelt, wo man sagt, irgendwie, es gibt Restaurant XY, ist irgendwo sonst wo und da ziehen extra Leute hin, um da kochen zu dürfen. Ja, wie ist das denn bei dir jetzt im Dunstkreis Wien? Klar, es gibt sehr viele andere Bars auch, wo man vielleicht Leute irgendwie mal irgendwann bei sich einstellen kann. Aber eine gewisse Qualität immer abzubekommen vom Team her ist ja auch nicht immer so leicht. Hast du schon viele, die wirklich sagen, hier, ich will jetzt ins Josef und ziehe extra dafür um? Wie ist das denn?
Haben wir tatsächlich, ja. Der Christoph zum Beispiel, der aus der Boutique war, aus Budapest gekommen ist, wie der nach Wien gekommen ist, der hat gesagt, er will unbedingt bei uns arbeiten. Und dann war Corona dazwischen und er hat sogar das ganze Corona abgewartet und nach Corona hat er dann bei uns angefangen, also nach dem ersten Shutdown.
Krass.
Ja, das Gleiche ist, jetzt haben wir gerade einen eingestellt, so vor kurzem, das ist der Thomas, der ist nach Wien gezogen, aus Vorarlberg. Und hat sich auch bei uns beworben. Und der Dave ist ja auch zu uns gekommen von Innsbruck, weil er nach Wien wollte. Ja. Da haben wir gegenüber anderen Bars in Österreich sicher einen Vorteil, dass wir in Wien sind, weil in Wien die Szene einfach größer ist und die Jungs wollen auch in der Szene sein, wo wir wieder beim Thema Lebenseinstellung sind. Die wollen mit anderen Barkeepern auch zusammen sein, auch in der Freizeit. Und da bietet halt Wien ein viel größeres Umfeld wie irgendwo in Vorarlberg oder in Innsbruck. Oder bist du oft der alleinige Kämpfer in der kleinen Stadt?
Ja, das war auch ein Thema, was wir mit Daniel lange besprochen hatten, wo wir sagen, hier Innsbruck, wie kriegst du die Qualität an Leuten zusammen? Also ist bestimmt nicht immer leicht, noch zur heutigen Zeit halt noch schwieriger. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es gerade in Wien ist, in Form von Fachkraftmangel. Ist das bei euch auch gerade so schwierig, die Bar an Personal für die Bar zu finden? Sind auch alle unterbesetzt oder ist es einigermaßen erträglich?
Also ich muss auf Holz klopfen dreimal. Warte, muss ich jetzt rübergehen. Weil wir haben das tatsächlich nicht. Aber was man hört, ist es wirklich ziemlich krass. dass Corona extrem viel Gastro-Fachpersonal abgewandert ist und auch nicht mehr zurückkommt.
Ja, also gehst du davon aus, dass sie wirklich sagen, hier, ich bin aus der Gastronomie in den Handel und die bleiben auch weg? Bist du davon, mhm. Ist das dein Punkt?
Ich habe sogar eine Freundin, die bei Hilton war und die ist als F&B dann dort, Hilton war ja da ziemlich radikal, hat gleich mal alle rausgehört und die ist dann abgewandert in den Handel und die ist jetzt mega happy dort. Und die wechseln.
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich habe das auch mal eine Phase gehabt mit einer Lebensgefährtin. Ich komme ursprünglich aus dem Handel, bin in die Gastronomie getriftet und dann für die Lebensgefährtin wieder raus. Aber aufgrund dessen ist die Beziehung zerbrochen, weil ich ohne Gastronomie einfach nicht konnte und nicht kann. Ne? Also das ist, mal gucken, wie viele doch wieder zurückkommen. Die merken hier jeden Abend Netflix schauen, ist nach ein, zwei Jahren doch nicht mehr so spannend vielleicht.
Vielleicht, das könnte sein. Vielleicht kriegen wir dann wieder einen Schub.
Ja, genau. Aber trotz allem Positiven, gibt es auch Sachen, die du schwierig findest zur heutigen Zeit? Du sagst hier bei neuen Leuten, das würde ich mir mehr wünschen. Gibt es da irgendwas so als Tipp oder als Mahnmal an ZuhörerInnen, wo du sagst, hier, das ist wichtig, um das darf man nicht außer Augen lassen, außer Gastgeber sein, klar, das Thema hatten wir?
Schwierig. Also ich glaube, die Zeiten ändern sich ein bisschen. So zu meiner Zeit, so vor, wie ich so jung war, vor 15 bis 20 Jahren, in der Gastro war es halt so, ich habe auf Saison 7 Tage die Woche gearbeitet. 90 bis 100 Stunden in der Woche war normal. Das geht jetzt absolut nicht mehr. Die Next Generation, sage ich, legt viel mehr Wert auf dieses Work-Life-Balance. Das bedeutet, dass die eher so in die Richtung gehen, ja, ich liebe meinen Beruf, aber ich liebe auch meine Familie, mein Privatleben, ich reise gern und so weiter. Und da ändert sich gerade extrem was. Ja. Und das ist das, was ich jetzt nicht schwierig finde, sondern was ich jetzt gerade mit meiner Partnerin, mit der Andrea, weil die aus der gleichen Generation ist wie ich, was wir jetzt gerade verstehen lernen und auch verstehen lernen müssen, weil wir das oft mit anderen Augen ein bisschen gesehen haben, wie unsere Jungs, gewisse Sachen. Und wir versuchen das natürlich auch im Betrieb so gut wie möglich umzusetzen, dass wir das jetzt anders machen. Das hängt damit zusammen, wenn es ums Thema Überstunden geht, dass wir eine 4-Tage-Woche haben, nächste Woche 5 Tage, 4 Tage, 5 Tage wieder, dass sich das ausgleicht, dass die später anfangen oder früher gehen und so, dass man das immer so ein bisschen ausgleicht, dass man das ein bisschen so zusammenhaltet. Und was das ist nur ein Gefühl, was ich habe, was ich aber nicht bestätigen kann, der Generation jetzt ist das Geld, wir wollten damals immer viel Geld verdienen, nicht so wichtig wie die Work-Life-Balance und das, wo sie arbeiten, was wiederum gut für uns ist. Weil in einer High-End-Cocktailbar verdienst du wahrscheinlich nicht so viel wie in einem High-Volume- oder Dive-Bar, weil es einfach vom gewissen Faktoren, Trinkgeldumsatz, irgendwo begrenzt bist.
Ich glaube auch da, wo du sagst, eine gewisse Flexibilität bei der Stundenplanung, die wohl immer wichtiger ist, ist aber auch wichtig, dass das Team einfach passt, ne? Weil dann gewisses Grundvertrauen da sein muss von beiden Seiten wahrscheinlich her. Und trotzdem, wenn du hier sagst, hier Dave, nächste Woche hast du 4-Tage-Woche, dann wird irgendwie der Kollege wird krank, dann kommt er wahrscheinlich trotzdem. Weil ja, genau, weil es hier die Bar braucht mich. Und das ist, ich glaube, ein Geben und Nehmen, wo beide Seiten wissen, hier, wir brauchen uns beide. Sie möchten an einem schönen Ort arbeiten und ihr Geld verdienen und du hast ein tolles Team. Ich glaube, das ist da sicherlich wichtig.
Ja.
Aber ich finde das mega spannend, weil du gerade eben sagtest, wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das letzte Mal hatten wir den Christoph Barhaus zu Gast. Der neue Inhaber von der Barstunde in Rostock, der meinte, er sieht den Ansatz zur Problemlösung ist irgendwie weniger Arbeitsstunden, bessere Löhne. Wo ich sagte, ist das nicht auch schwierig für einen Barinhaber, das finanziell umzusetzen, weil die Preise auch nicht exorbitant angezogen werden können? Siehst du also den Weg auch, dass man sagt, hier, die müssen weniger arbeiten für das gleiche Geld? Oder ist das so eine Mischgeschichte, wo man sagt, hier, den richtigen Weg kennen wir noch nicht, aber wir versuchen gerade für uns rauszufinden?
Ja, ich glaube, wir sind gerade in so einer Übergangsphase. Aber wir sind mittlerweile an dem Punkt schon angelangt. Im Verhältnis zu unserer Zeit damals sind die Löhne höher für weniger Arbeit, also weniger Stunden. Ja. Damit meine ich jetzt auf gar keinen Fall qualitativ schlechtere Arbeit. Wahrscheinlich vielleicht sogar besser, weil die Mitarbeiter ausgeruhter und motivierter sind, wie wenn du 7 Tage am Stück arbeitest. Aber natürlich aus unternehmerischer Sicht ist es nicht gerade ideal, weil du zahlst mehr für weniger. Ja. Und es gibt nur eins, wo die Reise hinführt, und das ist einfach in der Preiserhöhung. Es wird alles teuer. Energiekosten werden teurer, Rohstoffe sind teurer. Bei uns sind auch jedes Jahr werden Spiritosen, alles, was Lebensmittel sind, wird teurer. Die Lohnkosten werden auch nicht billiger, sondern teurer. und. Mieten werden teurer in den Innenstädten. Das heißt, irgendwann muss der Preis anziehen, weil sonst geht sich das nicht mehr aus.
Ja. Sprichst du da für den Mut zur Preiserhöhung, sich das zu trauen, oder bist du da auch noch eher vorsichtig?
Na, ich spreche eher für den Mut, weil wie wir angefangen haben mit der Cocktailbar, waren wir im ersten Bezirk. Wenn ich da so zum Beispiel ein paar andere Barkollegen, die in unserer Größe sind, so kleine Cocktailbars, wie auch das Kleinod, das Roberto, die Losbar, alles, was bei uns zum ersten Bezirk damals war, im 17. Jahr. Und wir haben damals schon als erster Preise gehabt mit 14,50 Euro für einen Cocktail. Und dann habe ich so im Umfeld ein bisschen geschaut, die waren teilweise noch bei 12 Euro, teilweise sogar um die 10 Euro. Und mittlerweile hast du den ganzen ersten Bezirk 14, 15, 16 Euro für einen Cocktail, ist normal. Das heißt, da waren wir schon ein bisschen Vorreiter.
Ja.
Die teuerste Bar in Wien ist sicher die Tür 7 vom Gary, die mit 20 Euro bei den Drinks sind. Was ich jetzt auch teilweise jetzt nicht zu übertrieben finde, es kommt immer darauf an, was du trinkst. Genau. Wenn ich nur ein Wermut-Soda trinke, ist 20 Euro ein bisschen viel. Aber wenn ich jetzt dementsprechend Spiritosen verwende, ist das absolut okay. Das heißt, ich bin halt der Fan, dass man den Preis anpasst an das Produkt.
Ja, ja.
Aber dass wir in diese Sphären gehen, sage ich mal, zwischen 15 und 20 Euro in den nächsten 5 bis 6 Jahren, also ich hoffe, dass wir da hinkommen, weil wir es wirtschaftlich auch brauchen werden.
Aber das ist halt krass, wenn man irgendwo sagt, die ganze Kalkulation kippt halt komplett, wenn du sagst, eigentlich ist der Warenansatz der geringere Teil, weil ich viel mehr auf die Lohnkosten schauen muss und halt wirklich da diese Kalkulation genau richtig durchschauen muss. Wie lange dauert der Trink? Was habe ich an Wareneinsatz drin? Wie lange ist der Mitarbeiter beschäftigt? Und. Das heißt, das Wirtschaftliche wird immer wichtiger eigentlich, ne?
Ist total wichtig, also ohne dem geht's nicht. Das schaut immer noch nach außen, schaut zwar bei, immer so ein bisschen verträumt aus, so, ja, lässig, gehe am Abend hin, quatsch mit ein paar Gäste, mix mal einen schönen Drink und dann gehe ich wieder heim. Aber zwischen 9 und 16 Uhr, bevor du aufsperrst, da passiert eigentlich das Wahre. Da passiert das, damit am Abend das Schöne passieren kann.
Ja, ich wollte es gerade eben nur so konkret darauf hinweisen, weil ich glaube, viele unterschätzen das einfach oder auch eine gewisse Blauäugigkeit vorzubeugen, zu sagen, hier, ich mache morgen meine Bar auf und habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Also Kalkulation und Businessplan wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da nicht an die Wand fährt, besonders heute nicht. Sehr spannend. Danke für den genauen Einblick dort, lieber Philipp. Ich schaue hier gerade in meine leere Kaffeetasse. Das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass wir in unsere geliebte Pause gehen. Aber Kaffee ist auch ein besonderes Thema, jetzt mal so ein ganz anderes Thema. Sorry, Philipp, wenn wir jetzt so vom Thema abdriften. Aber ich dachte mir, es wäre noch eine schöne Frage, um in die Pause einzuläuten. Kaffee ist bei dir ja auch ein wichtiges Thema. Ich habe mir selber aufgeschrieben, 90% Blut, 10% Koffein fließen durch deine Adern. Mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein. Hängt aber auch damit zusammen, da ja dein Patenonkel zu der Familie Scherf gehört, die ein Rösterei-Imperium in Österreich sind. Und irgendwie mixt du immer wieder gerne mit Kaffee. Was bedeutet dir das Thema Kaffee, auch wenn es gerade so komplett irgendwie vom Löffel hier reinfällt, das Thema? Warum ist dir das Thema so wichtig? Auch der Kaffeemaschine so eine prominente Position in deiner Bar gibt.
Das hat mehrere Gründe. Unter anderem eben, wie du schon erwähnt hast, der Reinhold ist mein Firmenpate, hat eine wirklich tolle Kaffeerösterei in Wiener Neustadt. Dann natürlich die Stadt Wien steht auch für Kaffee. Jeder liebt Kaffee in Wien. Im ersten Bezirk, also in Wien sprechen wir immer von Bezirke. Das ist quasi so die Regionen, wo du bist. Das ist die Innenstadt. Ist der Benchmark nach einer guten Bar, kannst du einen gescheiten Espresso-Martini. Die Leute trinken das in Form von Shots, in Form von Drinks. Das ist unvorstellbar. Also Wien hat schon einen sehr großen Kaffeebezug generell. Und dann kommt noch dazu, dass ich selber sehr gerne Kaffee trinke. Ich liebe Kaffee. Ich trinke jeden Tag Kaffee. Und meine Partnerin im Leben und im Business, die Andrea, kommt aus der Kaffeebranche. Die hat 10 Jahre lang 4 Kaffeehausbetriebe in Graz geleitet. Also so war das Thema Kaffee, hat bei uns immer schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert gehabt.
Ja.
Und aromatisch finde ich halt Kaffee total spannend, weil du kannst mit Kaffee so viel machen. Allein, wenn ich alkoholfrei trinke, trinke ich manchmal irrsinnig gerne einfach nur einen Espresso und den gieße ich mir mit einem Tonic auf. Als alkoholfreien Highball, so Espresso-Tonic, ist mega gut. Thomas Henry hat dann darauf reagiert und dann das als Limonade auch mal rausgebracht. Aber ich habe das schon getrunken, bevor die das rausgebracht haben, haben wir das schon in Wien teilweise so gemacht, weil es einfach gut geschmeckt hat. Du kannst mit Espresso oder mit Kaffee in Campari arbeiten. Schmeckt auch super gut, Kaffee und Campari in so Negroni-Varianten. Kaffee passt so viele Sachen gut. Ich rauche irrsinnig gern Zigarren und eine Zigarre, Espresso und ein Rum oder ein Coffee-Cocktail zu einer Zigarre, das ist auch so ein Perfect Match.
Ja, ja. Gibt es ein gewisses Do and Don'ts in der Barwelt, wo du sagst, das habe ich in anderen Bars schon erlebt? Was ist wichtig für einen guten Espresso in der Bar, wenn man das anbieten möchte?
Boah, ja. Also wenn muss er halt gut sein. Wie man das macht, ist eigentlich komplett egal, solange er gut ist.
Aber was legst du besonders Wert bei den Bohnen, wenn du sagst, mit den Bohnen arbeite ich? Wo sagst du, das ist für mich eine gute Qualität?
Eine schonende Röstung ist immer ganz wichtig.
Ja.
Lang geröstete Bohnen sind auch immer gut, wie kurz und heiß, eher ein bisschen schonend und länger rösten. Wir verwenden ausschließlich Hochland-Arabica, weil der Reinhold eben, also von der Firma Scherf, die generell alles über 1300 Metern nur nehmen. Also dort oben hat der Kaffee einfach bessere Bedingungen im Wachstum. Und deswegen, aber ich würde jetzt nicht sagen, nur so oder nur so, weil es gibt auch, ich mag das auch manchmal gerne, das mag die Andrea zum Beispiel gar nicht, wenn du in Italien bist oder in südlicheren Ländern, die haben auch immer einen großen Robusto-Anteil im Kaffee. Das schmeckt dann dieses Holzige, dieses Zedernholzige. Ich persönlich mag das auch. Die Andrea mag es gar nicht. Der Arabica geht eher ein bisschen in dieses Röstige, diese Bitterschokolade und nicht in dieses Holzige. Und ja, das, also wir reden über Geschmäcker. Das ist generell ja,
komplett
differenziert. Und ich muss auch sagen, so eine mega coole Kaffeemaschine hätte ich mir ohne einen Reinhold auch nicht leisten können. Das muss ich auch sagen, weil das wäre total übertrieben für, das ist eine Kaffeemaschine, mit der kannst am Graben einen Kaffee ausmachen, wo ich jeden Tag 1000 Kaffee schicke. Wir brauchen sie zu 90% für Espresso Martinis, wo wir jeden Espresso-Shot halt immer frisch runterlassen, weil das meiner Meinung nach auch die beste Variante ist für einen Espresso Martini.
Bin ich bei dir.
Und die meisten Espresso trinken tatsächlich wir und die Jungs, nicht die Gäste.
Auch noch ein Grund mehr bei euch zu arbeiten, den besten Personal-Espresso wahrscheinlich in der Stadt.
Ja.
Aber das Thema 1000 Espresso am Tag rauslassen, schauen wir uns in der nächsten Hälfte an. Vielleicht war das Thema Terrasse, die letztes Jahr sehr wichtig für euch war, wo wir auch noch ein bisschen mehr Espresso gebraucht haben als sonst noch ein Thema. Aber das hören wir uns in der zweiten Hälfte ein bisschen genauer an. Und machen kurz eine Pause und ich fülle meinen Kaffee jetzt auch gerade nach. Habt noch einer was zum Ansetzen, Andi? Magst du noch was sagen?
Ich habe was über Kaffee gelernt. Ich freue mich schon, um meine Kaffeemaschine auseinanderzunehmen.
Ihr Lieben, kurze Pause und dann bis gleich. Tschüss zusammen.
Bis gleich. Unsere Tassen sind wieder aufgefüllt mit einem guten Kaffee. Nach der tollen Einführung von Philipp haben wir ja wieder schön was über Kaffee gelernt. Und jetzt wird uns Michi die verrückten 10 erklären, oder Michi?
Genau, jetzt kommen die verrückten 10. Philipp. Heute bist ja du an der Reihe, da du ja unser Gast der heutigen Folge bist. Macht Sinn, das Ganze. Sicherlich kennst du die verrückten 10, aber trotzdem erkläre ich die Regeln nochmal für den einen oder die andere Zuhörerin heute. Die verrückten 10 ist unser charmantes Pausenspiel, wo wir oder du uns um Kopf oder Kragen reden. Das heißt, du kriegst gleich 30 Sekunden Zeit, uns 10 Fragen zu beantworten. Klingt sehr einfach. Aber was für Fragen sind es denn? Klar, du weißt es schon. Wir fragen dich deine 10 Lieblingssachen, Eigenschaften, was auch immer ab. Und wir lassen das Wort Liebling weg, dass dir die 30 Sekunden auch reichen. Weil, wie man denkt, sind 30 Sekunden halt doch schnell vorbei. Genau. Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, haben wir da immer einen kleinen Einsatz. Das bedeutet, wenn du die Aufgabe schaffst, musst du eine Aufgabe lösen. Und wenn du es nicht schaffst, musst du eine Aufgabe lösen. Und wir haben da eine schöne Idee eigentlich, ne? So als kreative Köpfe haben wir uns einfallen lassen. Magst du sie vorstellen, soll ich sie vorstellen, Philipp, die Idee?
Stell du sie vor.
Okay, alles klar. Und zwar, da wir sonst immer eher mit den Shakern in der Hand arbeiten, dachte ich, tauschen wir die Shaker gegen einen Stift und ein Stück Papier. Und da wir vorhin das Thema Kaffee hatten, schreiben wir ein kleines Gedicht und formulieren unsere Liebe an das Thema Kaffee in wenigen Zeilen und tragen das dann in Form eines Videos vor und finden dann dieses Video bei uns in der Facebook-Gruppe und natürlich auch auf Instagram. Mega Idee, oder?
Super, ja.
Man muss doch mal seinen kreativen Kopf doch mal öffnen und alles rauslassen. Super, ich würde sagen, Regeln sind klar, Einsatz ist auch klar. Der Andi fängt schon mal an zu schreiben. Hast du noch Fragen, Philipp, oder ist das gut so für dich?
Ich brauche nur beantworten, oder?
Du musst nur beantworten. Genau. Das ist mal 30 Sekunden Kopf öffnen und einfach alles rauslassen, was dir einfällt.
Okay.
Gut, ich habe heute mal alles geprüft, die Sicherheitsqualitätskontrolle bei SK Bartender, dass kein Wort doppelt vorkommt. Letzte Woche Christoph Bar aus 3-mal Ansätze gebraucht, bis es geklappt hat. Mega super Vorbereitung, Michael. Lob an mich selber. Gut, bei 0 geht's los. 3, 2, 1, 0. Auto.
Ferrari.
Spirituose.
Rum.
Film.
James Bond.
Kaffee.
Mein eigener.
Stadt.
Wien.
Cocktail.
Old Fashioned.
Bartool.
Spoon.
Band.
AC/DC.
Serie.
Modern Family.
Buch.
Alles von Dan Brown.
Bam, bam. Andi, mein Lieber, ich gratuliere dir zu deinem ersten schriftlichen Erguss über das Thema Kaffee. Glückwunsch, Philipp, du hast die 30 Sekunden geschafft und die 10 Fragen wegbeantwortet, wie heiße Kaffeebohnen sozusagen.
Ich sehe schon, seit ich unter den Challenge leiden muss, gewinnen unsere Gäste immer mehr.
Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Das ist eine reine Theorie, die du ja aufstellst. Ich möchte gerne Einspruch erheben. Ja, super. Dann haben wir das auch schon durch. Es ging aber echt schnell heute, ne? Was mal so fehlerfreie Vorbereitung bringen. Gut, Philipp, wir sitzen ja heute hier in der Josef-Bar. In der Josef-Cocktail-Bar, genau zu sagen, weil mittlerweile seit 2019 habt ihr auch die Josef-Highball-Bar, wenn ich mich richtig da vorbereitet habe. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig, ja.
Genau. Aber ich glaube, bevor ich hier mit Halbwissenheit glänze, um über deine Bar zu erzählen, mach das doch am besten du. Ich glaube, du kannst dir mehr darüber erzählen als ich, bitte.
Über die Cocktail-Bar.
Über euch, wie du magst.
Gerne.
Dein Moment.
Okay. Ja, also die Cocktailbar war wirklich so ein Traum von mir. So wenn du mal so mit 19, 20 kleiner Barkeeper bist, träumt natürlich, ich glaube, jeder von seiner eigenen Bar. Das Orge ist, ich habe zu dem Zeitpunkt nie gewusst, wie komme ich dazu? Wie mache ich das, dass ich eine eigene Bar aufbaue? Das ist eigentlich gar nicht so leicht. Erstens mal, wo mache ich es? Wie finde ich eine Location? Und. Und dann sind Jahre vergangen. Ich war dann auch gar nicht mehr so jung. Ich war dann 37, wie ich die Bar aufgesperrt habe, 2017. Und dazu kommen sind wir eigentlich durch schon sehr viel Spontanität. Also ich bin dann 2015 von Saison abgerüstet sozusagen und habe gesagt, jetzt gehe ich in die hundertprozentige Selbstständigkeit mit meinem Catering, was ich ja vorher schon gehabt habe, und bin dann nach Wien gegangen. Weil die Frage war kurzzeitig einmal zwischen München oder Wien. Und ich habe mich dann für Wien entschieden, worüber ich jetzt auch sehr froh bin, weil Wien ist wirklich eine super tolle Stadt. Ich glaube, das ist genau der richtige Mix aus internationaler Großstadt und trotzdem aber noch ein bisschen cozy, wenn man das so beschreiben kann.
Ja.
Und dann war ich halt da mit meinen Caterings in Wien und es hat alles gut funktioniert und ist gut gelaufen. Das ist die Josephinengasse, unser, wo wir jetzt noch drinnen sind mit Lager, einem kleinen Büro und auch die Abfüllung von den Bottle Cocktails ist dort. Das war die erste Location, die wir gehabt haben. Und die Andrea, meine Lebensgefährtin, lebte damals noch in der Steiermark. Und wir sind halt immer ein bisschen hin und her gemeldet.
Ja.
Und irgendwann habe ich zu Andrea gesagt, wollen wir nicht in Wien eine Bar machen? Weil ich mag auch nicht nur unterwegs sein. Ich hätte gerne einen fixen Standort. Ich glaube, dann kann's, das wäre auch schön. Und ich habe mir gedacht, sie sagt sicher nein, vergiss es. Und dann sagt sie, ja, mach mal. Habe ich mir gedacht, aha, okay.
Ich sag, ja, Reaktion ist erwartet. Ja.
Man muss dazu sagen, wir waren damals schon 6 Jahre zusammen, also das war jetzt nicht so. Wir haben unser Leben eigentlich schon auf Saison teilweise zusammen verbracht, auch in der gleichen Bar gearbeitet, einen Winter lang. Dann, wie wir Saison aufgehört haben, bin ich halt nach Wien, sie ist in der Steiermark geblieben. Ja. Und Wien-Steiermark ist jetzt nicht so weit, also für die nicht österreichischen Zuhörer, das ist mit dem Auto 1,5 Stunden. Alles Autobahn, also easy zum Fahren auch. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich hier Location. Dann sagt sie ja. Dann habe ich auf Willhaben gesucht, halt, wie du halt so vorstellst, nimmst dein Handy, suchst auf Willhaben. So machst du das halt beim ersten Mal.
Natürlich.
Und habe dann tatsächlich was gefunden. Und das ist die Location, in der wir jetzt auch drinnen sind. Ganz genau haben wir nicht gewusst, was wir da tun und wo wir da hingehen. Aber es war Wien, es war Innenstadt, es war erster Bezirk. Ja, toll. Miete war leistbar. Ablöse war in Ordnung. Wir können davon viel verwenden und haben dann ohne Architekten und so angefangen, selber die Bar umzubauen. Und ich habe selber noch tapeziert, der Tischler aus der Steiermark hat uns die Bar zusammengebaut und so haben wir dann wirklich schon langsam angefangen. Natürlich sind wir dann auch zur Bank gegangen oder einen Businessplan etc., was wir vorher schon ein bisschen erwähnt haben. Und dann haben wir uns entschieden, also wir haben den Mietvertrag für die Bar entschieden und das Arge war, ich wollte unbedingt einen unbefristeten Mietvertrag haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr was mietet, würde ich immer schauen, dass wenn du jetzt ein paar hunderttausend Euro in eine Location steckst, dass der Mietvertrag für dich unbefristet ist. Das hat der Vermieter aber auch nicht einfach so hergegeben, schon gar nicht für einen Neugründer, der keine Ahnung hat, was passiert. Ja. Wir haben uns dafür für 3 Jahre verpflichten müssen. Das heißt, 3 Jahre werde ich aus der Hütte auch nicht rauskommen. Das ist natürlich ein Risiko, weil da gibt es nur einen Plan, nur eine Richtung.
Ja, klar.
Und dann haben wir uns im Februar, ich glaube am ganz, wenn es nicht der Andrea Geburtstag war, der 10. Februar oder so, entschieden, wir machen die Bar und haben am 10. Februar an ihrem Geburtstag, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es der 10. war, aber um den Dreh, haben wir den Mietvertrag unterschrieben, ja. Und am 31. März haben wir aufgesperrt. Wow. Eine Woche davor Soft Opening. Also das waren keine 2 Monate, da haben wir umgebaut, Firma gegründet, weil die Firma es auch noch nicht geben, alle Verträge gemacht zwischen uns als Gesellschafter, haben eine Barkarte gemacht, wobei ich muss sagen, die erste Barkarte war ein bisschen so, hat sehr viel Ideen gehabt von der letzten Winterbarkarte, die ich in Ischgl gemacht habe. Ich habe mir gedacht, naja, in Wien kennt das eh noch keiner, was ich da in Tirol gemacht habe. Du hast mit der Firmengründung, mit dem Umbau und mit allem so viel zu tun, da bleibt in 2 Monaten oder nicht einmal 2 Monaten, 6 Wochen, wenn es alles zusammen, keine Zeit noch, eine großartige Cocktailkarte auszumixen. Und da haben wir halt genommen, wo ich wusste, ob das funktioniert. Und so haben wir dann gestartet. Und die Cocktailbar, ich wollte es dann vom Stil her in diese Richtung machen, dieses Wiener Barock unter Anführungszeichen, so ein bisschen Falco, so ein bisschen Alt-Wiener Kaffeehaus. Mhm. Und der Name hat ja auch einen Hintergrund. Die Bar heißt Josef, weil der Andrea, ihr Großvater, heißt Josef oder hat Josef geheißen und mein Großvater hat Josef geheißen. So haben wir 2 Josefs gehabt und deswegen auch das Doppel-J, was für jeden Josef ein J ist. Die stehen Kopf und da geben so eine Cocktailschale. Ja, das ist so die Idee dahinter. Und eben, weil die Großväter schon gestorben sind und meine Eltern haben auch zu dieser Zeit das Haus von meinem Großvater aufgelassen und da ist halt Haufen Zeug entstanden, was da raus muss, von Möbeln, Gläsern, Lampen, Bilder. Und ich habe immer einen sehr guten Bezug gehabt zu meinem Großvater und dann hat die Mama halt gesagt, ja, braucht es irgendwas davon? Und das war dann auch der weitere Schritt, dass wir ganz viele Josef-Sachen bei uns in der Bar haben. Sprich, okay. Der Kronleuchter in der Lounge ist früher bei meinem Opa im Wohnzimmer gehängt. Das Bild daneben war im Damenzimmer. Dann habe ich ein Originalfoto aus den 20er, 30er Jahren oben, wo der Opa halt so sitzt, wo wir früher so schöne Fotos gemacht haben. Da war er, glaube ich, 24, 25. Ja. Dann haben wir ganz viel altes Kristall von der Oma halt genommen und haben das wirklich, weißt du, das musst du vorstellen, die Oma hat so mit drin gehabt, da waren die Originalpickel aus den 60er Jahren noch drauf, weil das ist immer schön zum Hernehmen. Und wir haben es dann genommen und in der Bar eingesetzt, Hardcore rein in Geschirrspüler und 1000 Gäste geben, wurscht, weil ich mir gedacht habe, dafür ist das gemacht worden. Und wenn es kaputt geht, ja, es ist natürlich schade, aber das Glas nur in der Vitrine zum Anschauen verstauben lassen, ist schlimmer für das Glas, wenn es einmal einen geilen Drink serviert hat.
Ja. Seinen großen Moment hatte er.
Ja, genau. Hat mindestens einen großen Moment gehabt.
Also generell habt ihr so das Wohnzimmer im ersten Bezirk eigentlich geschaffen.
Ja, wobei die Lounge ist schon sehr cozy, aber sonst haben wir auch viel Hochtischbereiche. Aber es ist schon ein bisschen so in die Richtung. Weil ich wollte dann einfach was Zeitloses haben. Und das war schon alles alt, also ist es zeitlos quasi. Und auch nicht so dieses klassische American Bar, was es schon 2-3 Mal gegeben hat auf uns in der Stadt.
Was erlebt man so bei euch, wenn man sagt, ich gehe jetzt erstmal in die Josef Bar? Was für Einflüsse erlebe ich so?
Ja, verschiedene. einmal coole Jungs, weil die sind wirklich super gut drauf. B ist unser CI ein bisschen, die Schäumchen. Wir werden auch liebevoll in der Szene Schäumchenbar genannt. weil ich sehr gerne mit des Boomers arbeite. Das hat eigentlich angefangen, so ein bisschen auch in der Küche.
Ja.
In Tirol noch, wie ich für die World Class 2014, 15 so ein bisschen so Drinks experimentiert habe. Und dann haben die immer so ein Fischgericht gehabt bei uns im Hotel. Da war so ein grüner Veltliner-Schaum obendrauf auf dem Fisch und das hat so geil ausgeschaut. Und ich habe gedacht, wieso eigentlich nicht sowas für Cocktails?
Da gehe ich sicherlich schon mal später noch mal ein bisschen mehr auf diese Frage oder die Aussage von dir ein. Jetzt hast du da so ein bisschen eure Bar beschrieben. Aber es ist ja nicht nur die Cocktailbar, die ihr betreibt. Ihr habt ja auch im Dezember 2019 noch ein weiteres Objekt direkt neben dran eröffnet.
Genau, die Hybrid Bar. Das hat sich super cool ergeben. Der Vorbesitzer hat mehrere Lokale in der Wiener Innenstadt und hat, wie wir dorthin kommen sind, wir sind ja ein bisschen, man sagt bei uns Scherbenviertel, wenn man es schier aussprechen würde, oder schön, wie ist das Bermuda-Dreieck, ein Ausgehviertel. Es sind natürlich okay. Auch sehr viele Jugendliche, sehr viele High-Volume-Lokale drinnen und alle haben sich gedacht, was machen die mit einer Cocktailbar dort? Ich habe das Vorbild immer schon ein bisschen gesehen, so wie das Kinley in Frankfurt, ist ja auch nicht gerade in der nobelsten Gegend. Oder in London war ich in ein paar Bars, die Oriole, wenn du da hinfährst, glaubst du, du bist in einem Transport-Cargo-Center oder irgendwo, also auch. Aber zentral.
Ja.
Und
ja.
Das war wichtig und das ist das bei uns. Und ich habe mir gedacht, wenn das in London geht, wenn das in Frankfurt geht oder teilweise auch in Berlin, warum nicht in Wien?
Klar,
die Wiener sehen das alle anders.
Die Umfragen haben ergeben.
Ja. Alle haben sich gedacht, was macht ihr da? Das gibt es ja gar nicht. Du musst dort machen Aktionen und günstig sein. Und wir machen mal teurer wie alle anderen und gratis gibt es gar nichts. Und dann haben wir gesagt, ja, und Spritzer machen wir auch nicht. Wie? Wir können es in Wien kein Spritzer machen in einer Cocktailbar. Und haben wir gesagt, ja, die Leute sollen zum Cocktail drin kommen. War natürlich ein sehr, sehr schwieriges erstes Jahr, beziehungsweise die ersten 1,5 Jahre, also wirklich, da sind wir teilweise drin gestanden mit 4, 5 Gästen und haben uns gedacht, puh, ob das die richtige Entscheidung war. Aber wir sind halt hartnäckig geblieben und das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Und auf jeden Fall einer, der dort sehr viele Lokale hat, das ist der Franz, war dann bei uns an der Bar und hat sich gedacht, auch was machen die da, er versteht das gar nicht, gell? Aber hat sich dann mal einen Amaretto Sauer bestellt. Ist bei uns nicht in der Karte gestanden, aber wir haben halt irgendwann schönes Amaretto Sauer zubereitet. So viel zum Thema Startender, sowas mache ich nicht. Wird es bei uns nie geben. Wenn einer kommt und sowas will und wir können es gut machen, weil wir die Sachen da haben und so, kriegt es einfach gut.
Ja.
Und dann hat sie echt gesagt, boah, so ein geiles Amaretto Sauer habe ich noch nie in meinem Leben getrunken. Und so ist das dann entstanden, dann war er regelmäßig immer da und irgendwann sitzt er allein an der Bar, es war schon sehr spät, ich habe gerade Schicht gehabt, war Andi noch da, zweiter Barkeeper und habe mich dann so um späterer Stunde, so nach Mitternacht, ein bisschen rausgenommen vom Counter und habe mich zum Franz gestellt und gesagt, weißt was, Franz, so quasi als Lokalnachbar, du als großer Bonzer, ich da mit meiner kleinen Cocktailbar in deiner Area, trink mal was. Okay, passt. Dann haben wir 1, 2 Drinks getrunken und dann sagt er zu mir, was ist dein Lieblingsdrink? Dann sage ich, ja, unterschiedlich, aber was habe ich, ich glaube, ich habe mir eh Old Fashioned oder sowas gemacht. Natürlich war ihm das dann ein bisschen sehr kräftig. Ja. Und dann sagt, und zu dem Zeitpunkt war aber das Nachbarlokal gerade inseriert zu verkaufen. Und ich, loses Mundwerk, wie ich habe, sage ich, du, was ist denn da in der Nachbarbar? Machen wir da was? Was ist denn da hin und her und so? Und wer was kommt denn da rein? Weil es mich natürlich interessiert hat, wer unser Nachbar wird, gell? Und ja, bist du interessiert? Ich, ja, was machst du denn morgens Mittag? Ja, keine Ahnung. Sagt er, ja, kommst Mittagessen in die Kaisermühle. Das ist in Wien, so ein bisschen an der Alten Donau, wunderschönes traditionell österreichisches Restaurant. Gehört übrigens auch in Franz. Und dann sind wir dort hingegangen, Mittagessen, haben uns dort in einer halben Stunde alles ausgedreht, Hans drauf. Und das war Spätsommer und im 1. November haben wir aufgesperrt. Das ist dann krass gegangen.
Ja. Ich dachte eher, das endet mit dem Whisky Soda oder so. Du sagst, okay, Whisky Soda hat er gefeiert, das müssen wir öfters kriegen. Und so kam die Highball.
Achso, das Thema Highball ist so entstanden. Ich wollte natürlich nicht das Gleiche machen wie in der Cocktailbar.
Ja, klar. Ja.
Und haben wir gedacht, du kannst ruhig ein Thema hervorheben, sage ich jetzt einmal. Und habe dann überlegt, Tikis, dann habe ich mir gedacht, na, Tikis sind wir nicht so. So ganz Ultra-Classic-Drinks hat auch nicht so passt. Das ist, und dann haben so bin ich so die Kategorien nach der Reihe durchgegangen und irgendwann beim Highball hängen geblieben. Und haben gedacht, Highball eigentlich ziemlich cool. Highball kennen die wenigsten in Wien, die wissen nicht, was das ist, außer aus der Szene, aber ich meine jetzt von allgemeinen
Bevölkerung. Ja, klar, logisch.
Aber jeder mag es, wenn ich ihnen einen coolen Highball mache.
Komplett.
Taugt es alle. Dann habe ich mich mit dem ein bisschen beschäftigt und gesehen, hey, Jerry Thomas 1862 und hin und her und so, das ganze Thema Highball hat ja auch Geschichte. Das war was ganz Besonderes, dass Kohlensäure in Getränken ist und super cool. Jeder mag kohlensäurehaltige Getränke. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein gutes Thema. Und dann habe ich mir gedacht, bei Highballs kannst du natürlich auch gute Surfs machen, weil wir haben ja auch diese ganz kleinen, traditionellen amerikanischen Highball-Gläser mit dem ganz dünnen Boden, so schmal. Dann die Hoshisaki mit den zwei Kugeln und haben wir dann hinten 6 Minus-Deep. Wir können 300 Gläser mitten Eis schon minus 4 Grad einkühlen in so einer Tiefkühllade. Ist direkt hinterm Cocktailplatz, greifst einmal zurück, ziehst die Lade raus, hast dein Highball-Glas mit Eis schon drinnen.
Natürlich.
Weil das Thema Highball, darum geht es ja, dass die Highballs schnell rausgehen.
Ja.
Und der Whisky-Soda ist halt so. Wir arbeiten da auch bei den Highballs mit Ounzen. Eine Ounce Whisky und dann Soda aus der Gun raus, schicken, fertig.
Ja. Das Geile ist halt, dass die Menge, wie du eben schon sagst, dass halt wirklich in kurzer Zeit zubereitbar sind und dementsprechend da ein ganz anderer Stress vorhanden ist, als wenn du irgendwie klassisch Drinks zubereiten musst wahrscheinlich, ja.
Genau, ja.
Was ich da sehr schön fand, ist an der Location irgendwie, dass man irgendwie von der Einrichtung einen gewissen Mut sieht, ne? Irgendwie komplett sorgenlos und mittlerweile haben wir gewisse Stabilität, wir können uns das ein bisschen mal mehr erlauben. Ich finde, es ein sehr konsequentes Interieur, was man da so vorfindet. Also wirklich sehr, sehr schön eingerichtet, sehr stilvoll, aber auch sehr wertig, ne? Also schon, bald habt ihr was getraut da, oder?
Bei der Highball Bar haben wir dann schon noch ein bisschen mehr investiert.
Ja.
Die haben wir komplett entkernt und neu aufgebaut. Und da haben wir dann auch schon einen Architekten gehabt. Und es finden sich so Sachen wieder. So wie wir in der Cocktailbar diesen quasi Wiener Barock mit der Chesterfield-Steppung haben, sind wir in der Highball Bar dann ein bisschen in die 60s gegangen, ein bisschen verspielter, ein bisschen more tropical und haben uns da so Tropical-Tapeten auch, die haben es wirklich gemacht für uns. Also da hat ein Architekt nach dem Schnittplan das gezeichnet und dann sind die produziert worden. Und die Bänke und die Hocker haben dort eine Pfeifensteckung. Pfeifensteppung ist halt einfach so gerade Linien nach unten. Aber das Grün ist das gleiche Grün. Das heißt, es ist so ein Wiedererkennungswert. Du hast das gleiche Grün wie oben. Nur oben Chesterfield-Steppung, unten Pfeifensteppung. Und dann haben wir auch teilweise dieses Gitter, was die Lounge einkesselt, beim Abgang von dem Bereich oder vom Barbereich in den Hochtischbereich von Highball Bar runtergehst, auch mit so einem Gold. Das ist komplett das gleiche Goldmuster, was da drinnen ist. Also es gibt immer wieder so Wiedererkennungswerte. Die Cocktailbühne haben wir auch in beiden Bars eingebaut. Das ist quasi, wir haben ja wirklich extrem einen großen Zubereitungsplatz für die Drinks gemacht in der Cocktailbar schon und dann in der Highballbar auch. Und quasi den Cocktail nicht ebenwertig mit der Bar gesetzt, sondern so 5-6 Zentimeter höher. Weil der Cocktail quasi sollte im Rampenlicht stehen. Die sind auch schon unten beleuchtet und die Gäste schauen so gern zu. Das kenne ich aus Ischgl, wenn ich da gemixt habe und die haben gesagt, wow, das ist wie ein Traus, kann ich da stundenlang zuschauen.
Ja, genau.
Und die Cocktailbühne, die siehst du dann oben und unten auch wieder gleich. Das heißt, man sieht immer so Wiedererkennungswerte, aber es ist doch anders.
Ja, ein sich geschlossenes Konzept dann einfach, ja. Ja. Weil wir so oftmals über Zahlen reden, wenn du das sagen möchtest. Unterschied Cocktailbar zu Highballbar, wie viel Drinks schafft ihr da in der Highballbar an einem Abend, wenn ihr echt im Stress seid?
Das ist, kommt drauf an. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich,
wie
bestellt wird.
Ja.
Also in der Cocktailbar, ich weiß das jetzt gar nicht auswendig, aber schon ein paar hundert.
Ja. Und eine Highballbar sicherlich nochmal das Doppelte mit der...
Na, gar nicht so. Sie hat zwar mehr Sitzplätze, aber die Drehung ist in der Highballbar jetzt nicht höher, sage ich jetzt einmal, wie in der Cocktailbar. Okay. In der Highballbar sitzt du eher ein bisschen ruhiger.
Ja.
Und ich muss auch ehrlich sagen, in der Highball Bar haben wir das Konzept auch ein bisschen erweitert, weil die Nachfrage einfach da war.
Ja.
Weil in der Cocktailbar haben wir nur 35 Sitzplätze. Und bei uns ist es so, wenn die Sitzplätze voll sind, ist voll.
Kann
keiner stehen und so, genau.
Ja.
Und oft habe ich dann zu den Gästen gesagt, ja, aber ich hätte in der Highball Bar, weil die ganz neu war, noch keiner kennt, und in der Highball Bar haben wir 50 Sitzplätze. Ich habe in der Highball Bar noch einen schönen Tisch für euch. Dann, ja, passt, gehen runter. Dann trinken sie die erste Runde Highballs, vielleicht noch einen zweiten. Und irgendwann war dann die Grenze da. Und dann haben sie gesagt, ja, und habt ihr jetzt schon oben was frei? Die wollten immer rauf. Und wir haben uns da quasi selbst ein bisschen gefesselt, weil wir haben wirklich komplett, wirklich nur Highballs gehabt, sonst nichts.
Ja.
Und dann haben wir schon langsam das Konzept wieder ein bisschen ausgeweitet. Ich habe natürlich beim Umbauen schon vorbereitet, dass du im Worst Case immer auch eine vollwertige Cocktailbar draus machen kannst.
Okay.
Und jetzt haben wir alle Klassiker unten mal implementiert. Stehen zwar nicht in der Karte, aber wenn du einen Whisky Sour willst oder einen Old Fashioned
Negroni,
kriegst du natürlich auch.
Ja.
Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt sogar in diesem Herbst, für diesen Herbst-Winter, und werden eine eigene Signature-Karte für die Highball Bar machen, wo es in die Richtung Fancy-Schmancy-Drinks geht. So ein bisschen also Comic-Style.
Flexibel erhalten, ja. Also generell so ein bisschen das Ding, die Möglichkeit, den Raum noch zu vermieten als geschlossener Raum, dann eher, dass die Bar immer offen ist und die Highball-Bar noch so als Event-Location mit funktionieren könnte?
Oder? Haben wir manchmal schon gemacht auch für Exklusivveranstaltungen, aber wir bieten trotzdem unser Programm. Also du kannst es nicht mieten und sagen, ich mache dann Bier und Spritzer, sondern es ist immer eine Cocktailbar, dass der Charakter immer halten bleibt. Aber das haben wir natürlich gemacht. Was wir in der Cocktailbar nie gemacht haben, auch wenn wir Ansprachen gehabt haben, die Cocktailbar hat offen 365 Tage, jeden Tag. Ja. Sonntag, Feiertag, egal wann. Einzige, die uns zugesperrt haben, war Corona.
Ja. Da kommen wir nachher leider noch ein bisschen drauf zu.
Und deswegen wollte ich es auch oben nie exklusiv hergeben, weil der Gast soll nicht drüber nachdenken, kann ich da hingehen oder nicht, sondern er kann immer hingehen. Und da die Bars ja beide Tür in Tür sind, kannst du dich mit der Highball-Bar ein bisschen spielen, weil wenn der in die Highball-Bar geht und sagt, da ist gerade geschlossen im Geschäft, aber ich habe in der Cocktailbar.
Genau. Deswegen dachte ich mir, ich frage dich das auch, weil ich habe mir das genauso vorgestellt. Also ich finde einen ganz wichtigen Punkt, was du da sagst, zu sagen, der Gast muss wirklich kommen können, ohne dass es ein Kopfkino gibt. Kann ich gehen, kann ich nicht gehen, ist geschlossen, ist offen. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Teil des Erfolgs auf jeden Fall. Wichtiger Teil des Erfolgs ist auch die Thema Kalkulation. Du hast vorhin was Spannendes gesagt. Du hast einen kleinen Tipp gegeben, wenn ihr in Miete geht und 100.000 investiert, guckt auf unbefristete Mietverträge. Hast aber auch gesagt, die Ablöse war okay. Natürlich will ich deine Ablöse nicht wissen, aber vielleicht einen groben Tipp an die ZuhörerInnen, die überlegen, eine Bar zu übernehmen. Was ist eine faire Ablöse?
Ablöse ist selten fair. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, die in der Cocktailbar war fair und ich kann auch gerne über Zahlen sprechen, was eh kein Geheimnis ist. Wir haben für die Cocktailbar 60.000 Euro Ablöse bezahlt. Da war eine Lüftung, die wir nach wie vor nutzen. Da waren Kühlpulte drinnen in der Bar, die wir nach wie vor benutzen. Sonst nicht viel. Und die sanitären Anlagen waren auch so okay. Das waren nur kosmetische Retuschen, die wir da gemacht haben, wie neue Klodeckel, ein bisschen Fliesen schöner machen und das war's. Die wir auch nach wie vor benutzen. Also das ist recht, sage ich jetzt im Nachhinein, nach ein bisschen Erfahrung. Damals war das für mich ein Vermögen, weil dann fangst du erst zum Bauen an. Aber war das für mich jetzt im Nachhinein ganz okay. Da gibt es teilweise ganz andere Lokale, wo du ablösen zahlst bis zu 200.000 Euro. Und dann noch das ganze Lokal entkernen musst, quasi alles raushauen, das kostet auch Geld, weil du bestellst Mulden her, wo du das Ganze abtransportieren lässt, unzählige Arbeitsstunden für die Handwerker, die nicht nur reinbauen, sondern zuerst abbauen. Faire Ablöse ist immer abhängig von der Location. Mietvertrag ist auch immer ganz wichtig. Wenn ich jetzt sage, manche definieren auch die Ablöse nicht über die Einrichtung. Man kann das nicht pauschalisieren und sagen, die Sessel, die drinnen stehen, sind das Geld wert, sondern ich habe einen Mietvertrag in einer Top-Lage, einen uralten aus den 80er Jahren, der nur 2.000 Euro ist und alle anderen zahlen 6.000, 7.000 Euro in der Umgebung. Dann weiß ich, innerhalb von ein paar Jahren zahle ich dem vielleicht dann 100.000 Euro mehr Ablöse, aber ich spare mir auf 10 Jahre so viel mehr Miete dadurch, dass sich das auf einen 10-Jahres-Plan immer rentiert. Das muss man immer individuell aufs Objekt abwägen.
Ja, auf jeden Fall. Aber generell, wenn man schon mal weiß, irgendwie Sanitär und Lüftung, wie teuer das werden kann, wenn da was nicht passt, klingt das echt nach einem fairen Preis. Ist auch das Thema irgendwie Jahresumsätze gefallen, zu gucken, was für Umsätze haben die letzten 3 Jahre geschoben oder ist das zu unrelevant, wenn man sagt, mein Konzept ist eh ein ganz anderes?
Genau. Also bei der Cocktailbar war es so, die waren seit 2011 geschlossen. Wir haben es 2017 übernommen. Was die davor gemacht haben, war komplett egal. Okay. deswegen war wahrscheinlich verhältnismäßig für den ersten Bezirk in Wien die Ablöse auch so gering, weil die 60.000 sind für den ersten echt günstig. Normal in Wien im ersten zahlst du gleich mal 150.000, 200.000 Euro Ablöse für abgrenztes Lokal.
Das hatte ich nämlich gedacht, deswegen wollte ich nach dem Betrag gar nicht fragen, weil ich dachte, das wäre viel, viel höher.
Ja, ist aber, das normal. Also das ist uns erst nachhinein bewusst geworden, wenn wir ein bisschen tiefer in die Unternehmer, zuerst bist du ja Barkeeper, dann wirst du selbstständig und irgendwann wirst du Unternehmer. Das sind so diese 3 Schritte. Und wie wir vom Barkeeper zum Selbstständigen gegangen waren für uns das 60.000 eine immens hohe Summe. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war. Ja. Beim 60.000 Euro brutto, mit Mehrwertsteuer war das sogar. Also okay, voll super. Okay.
Ja, man muss ja auch mal Glück haben.
Also. Sonst bist du schon bei den 150.000, 200.000 für renovierungsbedürftige Lokale in der Innenstadt in Wien. Also ja, das ist jetzt nur für Wien. Ich weiß nicht, wie das in Zürich ist. Wahrscheinlich noch teurer.
da bin ich auch nicht so drin, aber ich glaube, das wird schon eine recht hohe Summe sein. Wenn du erstmal die Location kriegst, meistens kriegst du das gar nicht mehr mit als Normalsterblicher, wenn irgendwas frei ist, sondern erstmal die großen Gruppen erfahren das Erste. Ja.
Und du brauchst natürlich auch eine Genehmigung von der Stadt, weil wenn du die nicht hast, in Wien kann das bis zu 2 Jahre dauern, bis die Gastrogenehmigung geht, weil die Anrainer so viel zu mitreden haben. Und wenn du ein Lokal übernimmst, wo schon mal drinnen war, quasi wo eine Gastrolizenz drauf ist, die lassen sich die Vorbesitzer natürlich auch ablösen. Du kriegst fast keine neuen mehr in der Innenstadt.
Also als Neueinsteiger generell ist man mega schwierig.
Sehr schwierig.
Der eine oder andere, der wahrscheinlich noch Sachen in den Weg legen kann, wenn er das Objekt gerne hätte und dass du es nicht kriegst.
Also genau,
das
ist ja
eine schwierige Nummer, ja. Ja, danke für die Info, fand ich spannend. Zur nächsten Frage zu kommen vielleicht. Du hast vorher schon gesagt, dass du mit deiner Lebenspartnerin, auch Partnerin, geschäftlich bist, mit der Andrea. Und da kam mir direkt die Frage auf. Wie ist das denn? Möchte ich mit meiner Frau auch noch beruflich was zu tun haben, wenn wir schon die Abendstunden daheim verbringen? Kann wahrscheinlich Vorteile und Nachteile mit sich bringen, ich weiß es nicht. Wie ist es denn für euch zu sagen, hier, wir haben unsere privaten Stunden zu Hause, aber auch die Stunden an der Bar und im Büro teilen wir uns das? Wie funktioniert das denn bei euch?
Ich sehe es als Riesenvorteil, gerade in unserer Branche. Weil, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die nicht das Gleiche macht wie ich, die würde das nicht verstehen. Die würde nicht verstehen, dass man rund um die Uhr irgendwie unterwegs ist. Die würde das nicht verstehen, dass du nach London fliegst und dir nur 10 Bars anschaust für 3 Tage. Ja. Oder zum BCB fliegst oder um 4 in der Früh heimkommst und sagst, ja, war gerade busy heute, aber ich sperr's nochmal um 3 zu. Ja, okay, waren gerade viele Gäste da, weißt du schon. Und ja, bei der Andrea ist das überhaupt kein Thema. Ja. Und ich muss echt sagen, sie ist die beste Partnerin, die ich mir vorstellen kann, wirklich. Das ist grenzgenial. Und wie ich würde das, also ich sehe es in unserer Beziehung als reinen Vorteil. Weil wir unser Leben dadurch, dass wir beide die gleiche Firma haben, unser Leben einfach viel besser planen können. A, wir brauchen, wenn wir irgendwas machen wollen, außer uns selber niemand fragen. Das ist mal das Allerwichtigste. Wenn du jetzt einen Partner hast, der irgendwo arbeitet, dann bist du nicht so flexibel. Mhm. Und wir haben uns die Arbeit gut aufgeteilt. Wir haben von Anfang an Linien gesetzt, wer was macht. Und am Abend in der Bar, also beim Tagsüber, beim Rundumgeschäft und man könnte das kurz sagen, ich bin so eher ein bisschen der Brand Ambassador für die Bar und die Andrea ist im Hintergrund die schaut, dass wir am Monatsende alle Rechnungen zahlen können.
Okay, gute Aufteilung.
Gute Aufteilung, ja. Und am Abend im Laden, da wechseln wir, jetzt haben wir ein Baby seit 9 Monaten und da wechseln wir uns halt immer ein bisschen ab. Ich meine, wir sind nicht, da wir 7 Tage die Woche offen haben, sind wir natürlich nicht jeden Tag da. Dank unserer guten Crew können wir das auch machen. Und an den starken Tagen ist dann einmal die Andrea und einmal ich. Das heißt, immer macht einer Babydienst, einer Bardienst.
Okay, ja. Wobei, ich habe ja ein kleines Video von euch gesehen, wo die Andrea ganz schön sagte, dass eure Mitarbeiter auch wie Kinder für euch sind. Das fand ich mega schön. Und das kam auch sehr, sehr glaubhaft drüber. Das war nicht nur so gesagt, sondern wirklich, wo sie meinte, hier, ich freue mich so, die Jungs wiederzusehen. Das sind wie unsere kleinen Kinder. Ja, also ist die Familie auch in der Bar ausgeweitet sozusagen. Ja.
Ja, ist wirklich so. Vor allem, weil wir auch so langsam gewachsen sind. Und so wie Julian, der ist unser längster Mitarbeiter, unser Barchef auch in der Cocktailbar, der war früher als Gast bei uns, wie er noch im Hilton war. Dann hat er war immer total interessiert und er war ganz jung und super cool drauf und so. Und dann haben wir gesagt, ja, Julian, cool wär's. Und ja, ich würde gerne bei euch arbeiten. Wir können dich noch nicht leisten, weil wir so viel Umsatz machen noch nicht, dass wir uns einen weiteren Barkeeper leisten können. Weil damals war der Andy bei uns. Und dann hat er zum Zivildienst noch müssen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Julian, ich glaube, wenn das so weitergeht, ein bisschen Prognosen, wenn du deinen Zivildienst fertig hast, sind wir genauso weit, dass wir noch einen weiteren Barkeeper brauchen. Ja, perfekt. Und das war dann genauso. Und seitdem ist der Julian bei uns. Und so ist das halt alles über längere Zeit entstanden.
Ja, der Schlüssel zum Erfolg, eine familiäre Stimmung ist ja sehr wichtig. Ja. Generell alles ein kleines Schaumkrönchen oben auf dem Glück mit der Bar. Schaumkrönchen, Andi, da habe ich mal die schöne Übergabe an dich vorbereitet. Das Thema Espuma haben wir ja vorhin schon mal kurz angeschnitten.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das Thema Espuma haben wir vorhin kurz angeschnitten. Und das steht ja ein bisschen für eure Identität und so. Erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuhörern, was man unter Espuma vorstellen kann und wie das bei euch in der Bar umgesetzt wird.
Also Espuma ist im Grunde eine Art Form oder Schaum, den man auf Cocktails drauf tut, so ganz vereinfacht gesagt. Wir machen das zu 90% in der Easy-Flasche, also den Schaum allgemein begriffen, weil es gibt ja verschiedene Arten von Schäumern. Easy ist quasi ganz normal eine Schlagobersflasche. Und ich mache das deswegen sehr gerne, weil durch das Espuma kann ich Aromen transportieren, ohne dass ich den Drink versafte. Ich habe ein Beispiel dazu. Das ist ein sehr alter Drink, den ich mal gemacht habe, vor einigen Jahren schon. Der heißt If You Like Pina Colada. Die Pina Colada, so wie wir es in den 90er und Anfang der 2000er alle gemacht haben, mag momentan fast keiner mehr so trinken oder die wenigsten. Aber die Aromenstruktur rum, Kokos, Ananas, ist nach wie vor Bombe. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie bringe ich das weiter? Und so bin ich auf die Idee gekommen, eben auf einer Basis von einem Rum Old Fashioned, also einfach ein Old Fashioned mit ein bisschen Rum, einen Kokos-Ananas-Espuma oben rauf zu tun. Und habe dadurch einen reduzierten Drink, der in die neue Welt passt, und einen leichten Schaum oben drauf, den ich dazu trinke, und habe dann im Mund aber Kokos-Ananas und den Rum, natürlich ein bisschen intensiver, und einen super schönen Drink. Das meine ich mit nicht versaften. Das heißt, ich kann mir dadurch, wenn ich das weiterspinne, noch viel, viel weiterhelfen. Dadurch kann ich Aromen einfach reinpacken und die anders auf den Gaumen transportieren. Oder mit Texturen arbeiten. Das ist auch so ähnlich der Schaum, wie er teilweise mittlerweile bei den Sours fast schon gang und gäbe ist. Das ist so wie beim Backen. Wenn ich Eiweiß wo reinschlage, wird das Ganze fluffiger und schaumiger. Und die Konsistenz ist am Mund oder am Gaumen oder auf der Zunge immer, finde ich es auch total wichtig. Weil ob ein Steak lätschert ist oder zart, macht einen riesen Unterschied. Und genau das machen wir mit den Espumas. Wir bringen einfach eine zweite Form, wo ich Geschmäcker habe, in den Cocktail. Und ich habe dafür extra ein Espuma-Becken bauen lassen. Damals, wenn wir die Bar gebaut haben, haben wir schon voll auf das gesetzt, weil da war ich schon ein bisschen im Thema drin. Und haben dann so ein riesen Nieroster Sechseck mitten neben den Counter hinbauen lassen mit einem Wasserabfluss, den man gut vollfüllen kann mit Crash Dice. Und wir haben da im Schnitt in den besten, also wir wechseln ja die Karte immer so ein bisschen saisonal oder abschnittsweise für ein halbes Jahr, Jahr, Monate, immer unterschiedlich. Und in den Highscore-Monaten haben wir auf 13 verschiedene Espumas drinnen gehabt. Wow. Also wirklich, dann war es schon fast ein bisschen zu viel. Dann haben wir runter, aber so 8, 9 Espumas haben wir immer am Start.
Ja, das Becken bezahlt bei Isis wahrscheinlich, ja?
Nein, leider, Isis macht ja gar nichts.
Aber wenn wir jetzt mal einen Espuma-Experten hier haben, generell gibt es da so irgendwie, was du verraten kannst oder willst, worauf man besonders Wert legen sollte, um einen guten Espuma zu machen?
Ja, es gibt schon so ein paar kleine Tipps. Also wichtig ist zum Beispiel, wo ich draufgekommen bin in der Vergangenheit, weil mich natürlich viele wissen, das so ziehen und sagen immer, wenn es eine Espuma-Ratschlange braucht, Philipp, wie mache ich das? Und das eines der häufigsten ist, warum bleibt mein Espuma nicht stehen oder warum fällt er zusammen? Säure ist zum Beispiel so eine Komponente. Wenn ich jetzt sage, ich will einen Espuma machen, wo ich Zitrone drinnen habe, Ananassaft etc., ab einer gewissen Menge dieses Saftes ist auch eine gewisse Menge Säure drinnen und dann bleibt es einfach nicht mehr stabil. Ja. Dem kann man abhelfen, das habe ich auch in der Küche gelernt von einem Koch, der hat gesagt, koch den Saft einmal auf und mach es dann ganz gleich, der Geschmack ist da, aber durchs Aufkochen, also einmal zum Kochen bringen, kriegst du die Säure raus und der Schaum bleibt stehen. Und tatsächlich, Chuck, der Saum ist super gewesen. Das war zum Beispiel beim Kokosananas, das Bum, was ich vorher erwähnt habe, das ist nie gescheit stehen geblieben. Und der Ananassaft hat halt viel Säure, also wenn du es halt frischen nimmst. Und ja, so hat das dann funktioniert.
Okay.
Und sonst, ja, gibt es verschiedene Wege. Man kann mit Eiweiß und Gelatine arbeiten. Da habe ich auch so einen Anfängertipp. Das ist so ähnlich wie, wenn du das erste Mal mit Kohlensäure shakest als Jungbarkeeper und der Shake explodiert da, ist das so ein Tipp, ja, ich mache jetzt meinen Espuma mit Gelatine und Ei. Und dann wacke ich meine Gelatine in der Flüssigkeit XY ein. Das musst du natürlich erhitzen, damit sich die Gelatine auslöst. Und dann haue ich mein Eiweiß rein. Ist natürlich ein Riesenfehler. Du musst das Eiweiß vorher abkühlen lassen. Und dann das Eiweiß, die Flüssigkeit mit der Gelatine abkühlen lassen und dann das Eiweiß reinhauen, weil sonst stockt er das Eiweiß sofort. Und dann wird es auch wieder nichts. Ja, oder wenn du mit kleiner Tipp auch, der oft falsch gemacht wird, ist, wenn ich mit Pro Espuma arbeite, wir arbeiten nicht so viel mit Pro Espuma. Das kommt aus der Molekularküche. Wir haben zum Beispiel Sosa, ist auf Milcheiweißbasis und das quasi ist der einfachste Weg. Das heißt, du nimmst die Flüssigkeit, die du zum Schaum machen möchtest, schaust du das quasi, wenn du Säure hast, die abgekocht hast, und dann rührst du das ein. Und das solltest du heraus mit einem Stabmixer machen und dann in die Easy füllen und nicht zuerst Pulver rein, Flüssigkeit rein, Zuschrauben, chargen, dann klebt er nämlich das ganze Pulver unten am Flaschenboden. Und der Umgang mit der Easy, der wird auch irrsinnig oft falsch gemacht. Also Kapseln reindrehen, nie verkehrt. Die meisten drehen die Flasche um und gehen die Kapsel rein. das Gas in den Kapseln ist schwerer wie die Luft. Das heißt, es sinkt immer zum Boden. Das heißt, du hast die Flasche aufrecht, drehst die Kapsel rein und wartest einfach nur. Und dann ein nächster Riesenfehler ist, was viele machen, nehmen die Easy natürlich raus aus ihrer Kühlung und dann gescheit schütteln. Du schüttelst jedes Mal, das hat ein Überdruckventil, immer das Gas ein bisschen raus und dann verbrauchst du viel schneller die Patronen. Easy hat sogar eigene Halterungen entwickelt. Das wissen die meisten gar nicht, dass die gibt, wo man die Flasche kopfüber reinstellen kann. Das heißt, ich nehme meine Flasche ausrecht rauf. Wir haben die am Counter neben dem Cocktailplatz stehen. Da klickt man dann die Flasche rein. Das dauert dann circa 10 Sekunden. Dann geht das Gas, weil es so schwer ist wie Luft, das alles am Boden ist, weil es jetzt erst gestanden ist, geht dann nach oben. In der Zwischenzeit habe ich immer Zeit, deswegen ist die Halterung gut. Ich brauche nicht warten, gerade im Stress. Ich stelle meine Easy rein, bereite gerade was zu, Eiswürfel, tschak, tschak, tschak. Und wenn ich zum S-Boomern bereit bin, also zum Schaum rauf tun, nehme ich die Easy aus der Halterung und drücke einfach rauf. Ich brauche die nie schütteln. Das sind so ein paar Easy-Handling-Tipps.
Vom S-Puma-Profi erfahren, wie man da was besser machen kann. Vielen Dank für den kleinen Einblick. Spannend. Sicherlich auch in der im letzten Jahr viel Zeit gehabt, da noch an Details zu arbeiten. Auch aufgrund dessen der Schließung, die wir letztes Jahr allesamt erlebt haben in unserer Branche. Bei dem Thema möchte ich gerne dem Andi mal wieder das Wort übergeben.
Ja, wir haben bei dir auf Facebook gesehen, du hast relativ schnell gehandelt, als die Pandemie eingeschlagen hat, mit bottlecocktail.net. Ihr habt da so Klassiker und Twists, moderne Cocktail. Wie hat denn die Pandemie bei euch so eingeschlagen, quasi, ist jetzt das falsche Wort, aber wie habt ihr euch beschäftigt während der Pandemie?
Ja, zuerst war es mal ein Riesenschock. Und dann haben wir echt gedacht, ja, wir müssen jetzt schnell irgendwas tun, weil keiner wusste, was passiert. Und die Hauptbeschäftigung während der Pandemie waren tatsächlich die Bottle Cocktails. Wir haben Gott sei Dank das Basisprodukt schon in der Schublade gehabt, deswegen ist es auch so schnell gegangen. Wir haben immer so kleine Bottle Cocktails über den Tresen quasi so ein bisschen verkauft, so nebenbei als Giveaway, so 100 Milliliter. Habe ich es in der Bar selber zusammengerührt, eingefüllt, mit Sprühkleber, Pickel draufpickt und so, also hat das angefangen. Und irgendwie ist aus der Idee entstanden, ja, das könnten wir mal so abfüllen und Bottle Cocktail könnte ein Trend werden und hin und her. Das war alles noch vor Corona. Haben uns dann mit unserem Grafiker zusammengesetzt, Etiketten entwickeln lassen, eine Basis-Range von 6 Klassikern ausgewählt, die wir dann anbieten möchten. Dann sind wir auf 2 Größen gegangen, 100 und 500 Milliliter, Flaschen ausgesucht etc. Und dann ist das Grundprodukt quasi schon gestanden. Schaut, was brauche ich? Weil du kannst ja nicht einfach was einfüllen und dann verkaufen. Alkoholgehalt muss stimmen, Abfüllung muss stimmen. Wie ist die Gesetzeslage in Österreich? Was draufstehen muss auf der Flasche, alles, wenn ich das abfülle und so weiter. Und dann haben wir das Produkt gehabt. Und dann haben wir quasi mit dem, es war so ganz kurz vor Corona, es war wirklich ein bisschen ein Glück auch, oder Glück kannst du in dem Fall nicht sagen, aber Zufall, dass es so kurz dann fertig war. Und dann ist Corona gekommen und wir haben dann die Zeit genutzt, dieses Projekt einfach zu verbessern, ernsthafter voranzutreiben. Ja. Und die Stadt Wien hat eine Förderung gegeben, wenn du quasi dein analoges Geschäft, was ja eine Cocktailbar ist, in ein digitales umwandelst oder in zu einem digitalen erweitert. Da hat kein Mensch an Bottle Cocktail gedacht, die haben sich eher so gedacht, ich habe jetzt, weil es war ja alles zu, bin ein Herrenausstatter und verkaufe Hemden und Anzüge und mache mir jetzt einen Online-Store, dass die Kunden bei mir online kaufen können. Das war eigentlich der Gedanke hinter dem. Und wir haben gesagt, ja, warum nicht wir auch? Wir sind ein Bar, dürfen nicht aufsperren, ich mache jetzt einen Online-Handel und verkaufe Bottle Cocktails und haben dann einen Online-Store gemacht. Das ist recht kostspielig und aufwendig, aber die Stadt Wien hat das wirklich sehr, sehr gut gefördert.
Okay, cool. Wir haben nicht gehört gehabt, ja.
Ja, und dann haben wir den auf unserer Webseite einfach implementiert und über Social Media geteilt und gepostet. Muss sagen, wir haben auch echt einige Bottle Cocktails online verkauft. Das war super gut. Und dadurch ist dann das nächste entstanden. Dann sind wieder Händler auf uns aufmerksam geworden und wir sind jetzt mittlerweile in 5 Liquor Stores rund um Wien gelistet, in einem kleinen Alimentari-Geschäft, die unsere Negronis haben. Dann bei Metro kannst du uns jetzt bestellen. Morandell hat uns auch im Online-Store drinnen im Neuen, also da ist wirklich was Schönes draus entstanden oder ich sage noch am Entstehen. Es ist quasi unser Startup im Betrieb, die Bottle Cocktails.
Ja. Ist aber wirklich sehr schön gemacht, wenn man mal so sieht, dass sie auch die entsprechende Garnitur verkauft mit gedörrten Orangenscheiben etc. Was ich da auch sehr mochte, ist die Empfehlung, wo die am besten dazu passt. Wo man sagt, hier zum, wie heißt der Drink mit Pina Colada? Gab es auch so einen Pina Colada-Twist, der milkwashed ist?
Der 21st Century Clarified Pina Colada ist quasi ein Milk Punch. Milk Punch ist eine alte Haltbarmachung von Cocktails, so wie man, oder nicht von Cocktails, eine alte Haltbarmachung. Ja. Und das ist ein Milk Punch, genau, ja.
Wie ist das denn heute jetzt in Wien? Wir haben jetzt relativ viel darüber gesprochen, wie es normalerweise zuläuft bei euch, dass man die Bars sich gegenseitig Gäste zuspielen können. Ich glaube, 2G ist seit neuestem bei euch ein Thema in Wien, glaube ich, oder?
Jein. Also 2G wird oft falsch kommuniziert, weil man sagt Nachtgastronomie. Ja. Ich habe dann bei der Wirtschaftskammer angerufen und gefragt, bin ich Nachtgastronomie? Und die haben erklärt, nein. Dann habe ich gesagt, ja, ich war aber bis 3 und bis 4 in der Früh offen. Aber ja, das hat nicht zwingend was mit den Öffnungszeiten zu tun, sondern eher mit dem Konzept. Und da wir eine klassische Cocktailbar sind, sprich, die Gäste können nicht einfach so reinlaufen bei uns. Also in der Hybridbar musst du ja anläuten. Und in ja, der Cocktailbar steht sofort wer da und platziert dich. Wir haben auch so einen, okay, so einen Desk, also Desk, so ein Schild, wo steht, warten Sie, bis Sie platziert werden.
Ja, genau.
Alle Gäste sitzen, bleiben auf ihren Sitzplatz. Das, wir haben keine Tanzfläche und so weiter. Und das ist, was ich ja gut finde, dass sie das eher auf die Kriterien und nicht auf die Öffnung okay, fixiert haben. Wie ist die Art eines Lokals? Und die sehen, okay, jeder sitzt auf seinem Sitzplatz. Du kannst nicht an die Bar rennen, dir was holen, sondern es wird dir serviert. Und das ja, waren so die Kriterien, warum wir noch mit 3G arbeiten dürfen. Mhm. Und wenn du jetzt ein Konzept hast, wo du sagst, ich habe eine Tanzfläche, die Leute kommen rein, alle irgendwo. Und deswegen gilt bei uns nach wie vor die 3G-Regel. Wobei ich nicht weiß, wie lange, also das weißt du jetzt, machen wir da nicht. Obwohl es eigentlich egal ist, weil ich muss sagen, über 90% unserer Gäste sind alle schon geimpft.
Wie ist es denn generell so in Wien mit der Gastronomie, mit den Bars? Geht es in allen so recht gleich, dass sie recht gut funktionieren können aktuell? Oder ist eine gewisse Unsicherheit noch vorhanden, dass man nicht weiß, wie November, Dezember auf einen zukommt?
Unsicherheit ist natürlich vorhanden. Aus dem Grund, weil wir voriges Jahr auch alle gesagt haben, ja, im Winter, im November, Dezember, die stärksten Monate über Weihnachten sperren die nie zu und dann waren wir 7 Monate im Lockdown. Mhm. Aber grundsätzlich ist das momentan super gut. Also die Stimmung ist gut, die Lokale sind alle voll. Überall ist eigentlich, die Leute sind gut drauf. Es muss man sagen, die Stimmung in Wien ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv im Moment.
Ja.
Ja. Okay. Ich hoffe, es bleibt auch so.
Ja, okay. Alles klar, würde ich mal sagen, machen wir bei Corona dann Deckel drauf. Das haben wir ja seit fast seit der ersten Episode in jeder Folge das Thema. Möchten wir gar nicht so weit wieder durchziehen. Die letzte Frage, Philipp. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, was die letzte Frage sein wird. Ist, wir haben lange in die Vergangenheit geschaut. Lass uns auch mal in die Zukunft schauen. Ich glaube, du machst da sehr viel, sehr toll, meiner Meinung nach, in Form von aus dem Barkonzept eine Marke zu schaffen. Was man auch so noch einen Schritt weiter sieht, wenn man auf deine Webseite geht, habt ihr auch einen Shop, wo ihr T-Shirts verkauft mit dem schönen Slogan, Hoodies verkauft. Also der Weg aus dem Barkonzept eine Marke zu machen, verfolgst du sehr konsequent. Aber was denkst du im Allgemeinen, was die nächsten Jahre auf uns zukommen, die in der Branche arbeiten, die zu uns als Gäste kommen, was wird sich da in den nächsten Jahren für uns alle verändern?
Ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass es immer mehr und mehr in die Richtung Qualität geht. Mhm. Bewussteres Konsumieren, bewussteres Trinken. Mhm. Das hast du überall. Man macht sich einfach Gedanken, was nehme ich zu mir? Du hast unsere Hoodies vorher erwähnt. Unsere sind alle 100% Bio-Baumwolle. Auf das haben wir geschaut. Das ist alles ein Thema. Im Endeffekt arbeiten wir auch in der Bar mit Essen, also mit Trinken und also Essen, Trinken.
Mhm. Ja, klar. Ja.
Genau, also es geht um Lebensmittel auf gut Deutsch.
Ja. Ja.
Und auch bei Spiritosen gibt es große Unterschiede und in der Qualität. Und ich glaube, dass das generell immer mehr und mehr in Richtung Qualität geht. Die Menschen machen sich auch in der breiten Masse immer mehr Gedanken, was esse ich, was trinke ich, was ziehe ich an. Mhm. Und das Thema Nachhaltigkeit wird, glaube ich, auch immer mehr wichtiger, obwohl das Wort schon total ausgelutscht ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es die Leute sehr, sehr wichtig nehmen.
Ja.
Und dass man auf das Rücksicht nehmen sollte, wenn man jetzt einen Gastrobetrieb hat, dass man in die Richtung geht und schaut auch. Und auch die jungen Leute. Früher, weißt du schon, hast in der Bar einen Gin gehabt und hat schon passt. Gib her Gin Tonic. Ja, haben es bestellt Ende der 90er. Also da kam es gerade Gin Tonic bei uns, Bacardi Cola getrunken. Aber aber und jetzt, welchen hast denn du? Aha, ja. Und
ja, ja, genau.
Das und die Säfte sind eh alle frisch. Und ja, und low Sugar, Low ABV, das sind auch Themen, die man nicht vergessen darf, mit denen wir uns in unserer Branche auf jeden Fall beschäftigen müssen. Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Non-Alcoholic Spirits.
Ja,
ja, natürlich, wenn es mit Barkeeper redest, schüttelt jeder den Kopf. Aber ich glaube, in der Allgemeinheit wird es immer, also es ist nicht so, dass man das komplett auf die Seite schmeißen darf und sagen, interessiert mich nicht, sondern du solltest dich dafür interessieren. Ich hätte sogar so eine Vision, vielleicht einmal nur als Pop-up, so eine rein alkoholfreie Cocktailbar. Und wenn du dich richtig damit beschäftigst und coole Drinks machen kannst auch damit. Beispiel ist, der Benny hat für uns einen Drink gemacht mit einem alkoholfreien Gin, der ist sensationell Bombe, wirklich.
Ja.
Der Nachteil ist halt, du musst gleich viel verlangen wie für normale Cocktails, weil diese Non-Alcoholic Spirits, die kosten auch gleich viel, teilweise teurer wie echte Spiritosen.
Ja, und das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, wo ich glaube, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon, das alkoholfreie oder das Low-ABV-Thema sicherlich immer präsenter wird. Aber ich glaube, dass es für die Branche erst richtig spannend, wenn man sagt, okay, wie generiere ich meine eigenen Rohstoffe für diese Drinks? Mhm. Weil ich glaube nicht, dass ich irgendwie 30, 40 Euro zahlen muss für eine alkoholfreie Spirituose. Das ist, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit habe.
Ist ein bisschen viel, ja. Und teilweise schmeckt es halt dann wirklich wie einfach geflavortes Wasser. Das ist halt noch der Nachteil ein bisschen.
Ja.
Aber wir sind da erst am Anfang. Ich glaube, in 10 Jahren schaut die Sache schon ganz anders aus.
Ja. Ich finde es auch mal spannend zu verfolgen, noch zu überlegen, was kann man in die Richtung tun. Ich bin ja auch immer so aktiv bei Getränke, aber bin auch noch nicht so ganz auf den Lösungspunkt gekommen. Also würdest du sagen, generell ein bewussteres Konsumieren, ein bewussteres Produzieren, vielleicht eine gewisse Eigenständigkeit in unserer Branche, wie man es aus der Küche kennt, dass man sich mehr Rohstoffe selber erarbeiten kann auf verschiedene Art und Weisen, was wir immer wieder hier von unseren Gästen hören, Andi, oder? Spannend, dass gerade wir in dieser Gastro-Bubble so extrem viel Wert legen auf dieses Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, was uns die nächsten Jahre auch erzwungenermaßen von anderen Einflüssen immer mehr auferlegt werden wird. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Philipp, ich sag danke. Du hast es geschafft. Andi, hast du noch irgendwo eine Frage?
Nee, mir ist alles gut. Ich bin schon am Überlegen, wie mein Gedicht für den Kaffee aussieht.
Ja, ich auch. Das wird bestimmt ein Renner sozusagen, ja. Schön heiß serviert. Super. Ihr lieben ZuhörerInnen dort draußen, lieber Philipp, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast bei uns warst bei Ask a Bartender. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit gehabt.
Vielen Dank. Das war wirklich ein sehr tolles und nettes Gespräch.
Ja. Empfand ich auch so. Andi, danke fürs Dasein. Auch wie gesagt, ihr lieben ZuhörerInnen dort draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ihr kennt ja meine letzten Sätze. Wie immer sage ich, ihr findet alle Episoden auf Spotify, Apple Podcasts und dieser und weiteren Podcast-Plattformen. Bei Fragen, Infos, Anregungen, Kritiken schickt sie nicht an uns. Nein, schickt sie gerne an ask@askabartender.ch. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt raus. Und Andi, du hast das vorletzte Wort. Tschüss zusammen.
Oder schickt uns eure Sachen bei Instagram, da sind wir auch sehr aktiv. Nein, vielen Dank euch beiden, es war mega lustig und mega spannend. Ich wusste gar nicht, dass Philipp so viel hinten dran noch steckt alles. Ich wusste zwar, dass viel hinten dran steckt, aber ich habe wieder viel gelernt. Möchte mich recht herzlich bedanken. Somit möchte ich mich bei euch beiden bedanken, an den Zuhörern bedanken, die zugehört haben. Und das letzte Wort übergebe ich dir, lieber Philipp.
Ja, das letzte Wort. Ich habe schon so viel geredet, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich erzählen soll. Ich sage auf jeden Fall, danke euch zwei für diesen tollen Podcast. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit, sich auszutauschen und hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder auf einen Drink. Cheers!
Auf Wiedersehen und gute Nacht.